Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf hiermit die heutige Stadtverordnetenversammlung eröffnen und zunächst feststellen, dass zumindest nach meinem Dafürhalten ordnungsgemäß eingeladen wurde. Es sei denn, jemand möchte hier Widerspruch anmelden. Das ist nicht der Fall. Insofern sind wir anwesend, weil tatsächlich alle Stadtverordneten anwesend sind, weil Sie werden es unter Umständen mit einem Blick nach vorn schon bemerkt haben, wir heute das erste Mal auch hybrid tagen und somit Herr Sommerfeld auch dabei sein kann. Wir kommt zum Tagesordnungspunkt 2, Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 25.02.25. Diese ist leider gestern erst eingestellt worden. Da gab es also krankheitsbedingte Verzögerungen beim Fertigstellen der Niederschrift. Ich hoffe, also wir haben extra nochmal alle darüber informiert, dass die kurzfristig noch eingestellt wurde. Alle hatten trotzdem die Gelegenheit, die Niederschrift zu lesen, damit wir die heute entsprechend bestätigen können. Es sei denn, jemand findet das jetzt schwierig aufgrund der eingetretenen Kurzfristigkeit. Da würde ich das erstmal abfragen. Ansonsten gibt es Hinweise zur Niederschrift. Das machen wir danach direkt. Ja, Herr Wilde?
Top 6.6 ist das Abstimmungsergebnis nicht eingetragen.
So, wir blättern kurz. Entschuldigung. Genau, Herr Hendrik zeigt gerade, das ist ja quasi die Berufung. Das ist durch Wahl entschieden, deswegen gab es da unten keine Ja-Nein-Enthaltungsangaben, weil es ja eine Wahl war, kein Beschluss in dem Sinne. Genau, und weiter oben, danke Herr Hendrik, weiter oben steht quasi das Ergebnis des Wahldurchgangs. Weitere Anmerkung? Das ist nicht der Fall. Ich gehe jetzt davon aus, dass, weil auch jetzt niemand Widerspruch angemeldet hat, das insoweit okay ist, alle nochmal lesen konnten und Anmerkungen jetzt auch machen konnten. Insofern würde ich dann das Protokoll so als bestätigt verstehen. Vielen Dank. Wir kommen zur Feststellung der Tagesordnung. Der Bürgermeister.
Ja, ich würde um Ergänzung eines Punktes für den nicht öffentlichen Teil bitten, Informationen zur VIVO durch den Bürgermeister.
Vielen Dank. Ich muss kurz notieren, Entschuldigung. So, und ansonsten gibt es, das ist dann leider erst heute final eingestellt worden, einen Wunsch auf Änderung der Tagesordnung. Und zwar finden Sie, ich sehe gerade, ich habe nicht die Duellste ausgedruckt. Das ist nach wie vor wahrscheinlich ein Fehler im System. Wir hätten gerne unter Tagesordnungspunkt 7.1, also wenn man das PDF-Dokument ausdruckt, hat man es nicht jetzt vorliegen, aber in der Online-Version steht es schon drin, einen Tagesordnungspunkt eingeführt, mit einer Beschlussvorlage, nämlich der F137-2025. Da geht es um die Eiche hinter der Kita Zwergenland. Dafür könnte dann entfallen der bisher aufgeführte Tagesordnungspunkt Ö5 Austausch zum Erhalt bzw. der Fällung der Eiche hinter der Kita Zwergenland. Also das wäre quasi die inhaltliche Diskussion gewesen zu dem Zeitpunkt, als es diese Beschlussvorlage so noch nicht gab, auf die sich erst im letzten Ausschuss für Umwelt, kommunale Ordnung verständigt wurde. Insofern würde ich dann darüber auch abstimmen lassen wollen. Gibt es weitere Anmerkungen zur Tagesordnung, Änderungswünsche? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Ihr Zeichen, wenn Sie der dann so veränderten Beschluss, der Tagesordnung so folgen wollen. Also ich sage es nochmal, Ö5 würde entfallen, dafür ein neuer Punkt 7.1 Beschluss zum weiteren Umgang Eiche, Kita, Zwergenland, und der Bürgermeister hatte darum gebeten, einen zusätzlichen Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil. Wer dem so folgen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Ich darf Einstimmigkeit feststellen. Vielen Dank. Ach so, online, genau. Jetzt muss ich mal nach vorne gucken. Und Frau Schulz, herzlich willkommen in unserer Runde, ist auch da. Dann gehen wir, ja.
Nur kurze Anmerkung an die Technik. Vielleicht können wir die korrekte Tagesordnung einblenden, weil die Online-Tagesordnung stimmt ja. Die ist jetzt die alte PDF. Vielleicht geht das? Nein. Ja. Also wäre einfach hilfreich. Danke.
Vielen Dank. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 4, dem Bericht des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters. Ich würde heute mal nicht berichten, Herr Bürgermeister, und übergebe direkt das Wort an Sie.
Ja, schönen guten Abend an alle Abgeordnete, sachkundige Einwohner, Gäste und auch an die Vertreter der Presse, die dort hinten sind. Herzlich willkommen. Zur Klausurtagung. Am 7. und 8. März fand die Klausurtagung zwischen den Verwaltungsspitzen und den Abgeordneten in Blossin statt. Gekostet hat das ca. 2.257, ich sage deshalb ca., weil das war der Angebotspreis und die Rechnungslegung, das muss noch gegenübergestellt werden. Wir haben uns unterhalten zu unterschiedlichen Themen, unter anderem auch, wollen wir Fachausschüsse und Sitzungen früher beginnen lassen? Wir haben festgelegt, nein, das wollen wir nicht. Wir haben überlegt, ob wir Fachausschüsse zusammenlegen wollen, zum Beispiel den Stadtentwicklungsausschuss und den Bauausschuss. Auch dort haben wir festgelegt, nein, das wollen wir nicht, das bleibt alles so. Und wir haben unter anderem, ging aus dieser Anregung hervor, den Sitzungsdienst für die Fachausschüsse ein Stück weit zurückzunehmen, dass diese Arbeit auf die Fachabteilungsleiter übertragen wird. Im Wesentlichen sind es Einholung von Unterschriften und gucken, dass Formalien stimmen, sodass wir personelle Entlastung vornehmen können, also Zeit und Kosten der Mitarbeiter sparen. Das hat jetzt ganz gut geklappt in diesem Zyklus. Ich denke, wir werden es auch so weiterführen. Jetzt habe ich noch keine gegenteiligen Meinungen oder Kritiken gehört, also scheint soweit erstmal zu funktionieren. Wir werden auch zukünftig darauf achten, dass wir unsere Abteilungsleitenden ein Stück weit stärker entlasten, dass maximal zwei Fachausschüsse von unseren Abteilungsleitern besucht werden müssen. Zusätzlich ist natürlich auch immer die Pflicht, Hauptausschuss und Stadtverordnetenversammlung. Da wollen wir gucken, dass wir die Arbeitszeiten, die Überstunden ein Stück weit reduzieren. Zum Frühjahrsempfang. Der fand am vergangenen Freitag statt. Wir hatten ca. 130 Gäste. Hier nochmal den Dank an alle Beteiligten und Akteure, aber auch an die Klasse 10.1 der Witthoft, die auch tatkräftig im Hintergrund mit unterstützt hat. Der nächste Termin für 2026 ist voraussichtlich der 17. April. Städtepartnerschaft geplant mit der Gemeinde Rokjetnica. Es ist die Idee, wieder eine Städtepartnerschaft mit Polen anzustreben. Ich hatte hier im lockeren Format den Landkreis angesprochen. Da gibt es ja eine Europa-Angelegenheiten-Abgeordnete oder Zuständige, das ist die Paulina Kleiner. Und die hatte sich da mal ganz entspannt und locker darum gekümmert, ob es solche Möglichkeiten auch von Polen aus gibt, also von der Herkunft auch Polen, und hat da unterschiedliche Gremien angeschrieben und hat es einfach mal abgefragt. Da hatte sich dann die Gemeinde Rokjetnica gemeldet. Das ist eine Gemeinde als Vorort von Posen, von Poznan mit 518.000 Einwohnern. Also Poznan, die Gemeinde hat ca. 20 Einwohner, der direkte Ortsteil Rokjetnica hat 11.000 Einwohner. Es konnte ein Besuch organisiert werden. Ich hatte hier den Simon DeVos als Abgeordneten mit dabei gehabt und die Frau Kleiner war auch mit dabei. Und es war erstmal naja, so einen Sichtungsbesuch, um zu gucken, passt das überhaupt zu uns? Ich kann, dass wir dort aufs Wärmste empfangen worden sind. Also man merkt auch, dass die polnische Gemeinde das auch gerne möchte. Der Bürgermeister war äußerst zuvorkommend und nett. Wir haben uns über diverse Themen unterhalten, haben gegenseitig die Städte vorgestellt. Und wir haben inzwischen schon, unabhängig wie das jetzt alles läuft, eine Einladung ausgesprochen in Richtung Stadtfest, sodass die polnischen Kollegen und Kolleginnen auch unsere Stadt mal kennenlernen können. Ziel wird es sein, wir haben inzwischen einen Brief bekommen vom Bürgermeister Bartosz Derek. Der hat bekräftigt, dass es viele Punkte gibt der Zusammenarbeit. Wir würden das erst soweit alles vorbereiten als Beschlussvorlage für den nächsten Sitzungslauf. Wollen dazu in den Fachausschüssen Stadtentwicklungsausschuss, Bildungsausschuss auch nochmal vertiefend darüber berichten, sodass da auch eine richtige Abstimmung und Austausch zu stattfindet. Und dann haben wir hoffentlich in Richtung 3.6. ist, glaube ich, dann die nächste SVV, dass wir da einen Beschluss fassen können. Thema Baumpatenschaften. Am 10.4. werden im Heidekorso die ersten Bäume gepflanzt. Mein herzlicher Dank an die Paten, die dafür auch zur Verfügung stehen, und besonders an die Liegenschaftsverwaltung mit dem Bauhof für die Unterstützung im Hintergrund. Einwohnermeldeamt. Ab dem 1. Mai sind Passbilder digital möglich. Wir haben zwei Automaten, die ab dem 1. Mai dann genau diese Bilder machen dürfen. Neben dem besseren Service sollen Manipulationen verhindert werden. Das heißt, analoge Fotos sind dann auch gar nicht mehr erlaubt. Es fallen Kosten von 6 € an, wenn man sich da ein Bild machen lässt. Büffel auf den Damewiesen. Sollten eigentlich schon letzte Woche kommen, war aber zu kalt. Sind jetzt geplant für den 16. April am kommenden Mittwoch um 13 Uhr. Es sind alle herzlich eingeladen, da vorbeizukommen. Ab September haben wir zwei Azubis in der Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte für Landes- und Kommunalverwaltung, die im Haus mit der 3-jährigen Ausbildung beginnen werden. Und wir haben in der Bauverwaltung eine neue Mitarbeiterin gewinnen können für den 1.7., da ist der Start. Wir hoffen damit, dass das Projektmanagement auch nochmal eine bessere Qualität bekommt. Die Kollegin bringt da Kompetenzen mit und zusätzlich konnten wir auch eine Schulung organisieren von jemand, der sich damit richtig kennt. Mitteilung aus dem Einwohnermeldeamt. Wir haben zurzeit ukrainische Geflüchtete, 138, darunter 21 Kinder und Jugendliche. Die genauen Zahlen finden Sie dann in der Anlage zum Protokoll im Bericht des Bürgermeisters. Termine. 19.04. ist Osterfeuer auf der Wiese am Hasenwäldchen. Am 30.04. findet das alljährliche Maibaumtragen statt ab 18 Uhr. Ab 16 Uhr ist das traditionelle Fest auf dem Marktplatz. Am 7.05. haben wir um 16 Uhr eine Vernissage in der Bibliothek der TH zum Thema 125 Jahre Bahnhof Wildau, also auch sicherlich lohnenswert. Am 14.05. findet ein Sonderausschuss Umwelt und kommunale Ordnung zum Thema Lärmaktionsplan statt. Und am 27.05. der Sonderausschuss zum Dahme-Nordufer. Zu dem Bericht aus den Gesellschaften würde ich jetzt nicht vertiefend drauf eingehen wollen. Nur so viel, alle Gesellschaften arbeiten weitestgehend stabil. Bei der VIVO ist das Thema Kopfbauten, die im Prinzip abgeschlossen sind. Hückelhofener Ring 15 und 33 sind voll vermietet, die Neubauten. Die kommunale Wärmeplanung, die wird auch fristgemäß alles bearbeitet. Zum Thema Stichkanal wird gearbeitet. Oberes Wildau gibt es einen Workshop, da ist die VIVO auch involviert. Und wir haben Mieterhöhungen zu verzeichnen. Das ist vielleicht so viel. Für 1225 Wohnungen wurde eine durchschnittliche Mieterhöhung von 13% erhoben. Das war im Zeitraum vom 1.4. bis 1.6. In 705 Wohnungen konnten aufgrund von fehlenden Vergleichswohnungen oder einer erst kurzen Mietzeit keine Mieterhöhungen durchgeführt werden. Insofern wird in dem Bestand in 64% aller Wohnungen eine Mieterhöhung durchgeführt, wie beschrieben. Zum Wildorado nur so viel. Wir haben dort ein Zuschuss in Höhe von jährlich, also von 2024 von 649.000, in 2025 von 595.000 Euro. Das letzte Jahr wurde um 9.938 überschritten, das Ergebnis mit Zuschuss. Und ansonsten arbeiten wir systematisch Mängellisten ab, beziehungsweise führen dort sukzessiv auch die Sanierung durch, wie es eben auch beschlossen war. Ja, dann haben wir noch die AWO Wildau, die Wildauer Service GmbH mit ihrer Technik und mit Küchen und Catering, den WSG Service. Und ich will es einfach bloß nochmal aufgelistet haben, damit Sie einen Eindruck haben, mit was wir hier auch zu tun haben. Wir haben auch mit dem BADC, der hier für uns mit tätig ist, wo wir mit involviert sind. Und wir haben die beiden Gesellschaften, das Gesundheitszentrum, die auch soweit stabil arbeiten. Das vielleicht erstmal soweit von mir. Wie gesagt, alle tiefen Details, die man gern wissen möchte, findet man dann im Bericht des Bürgermeisters als Anlage zum Protokoll. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Herr Kröning hatte eine Nachfrage.
Ja, guten Tag erstmal allerseits. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Bürgermeister, sind Sie nach Polen gefahren, um sich eine Kommune anzuschauen. Und die hat jetzt bekundet, dass sie mit uns eine Partnerschaft eingehen will. Ich denke mal, Sie sind ja da auch hingefahren, halt, um, ich sage mal, eine Partnerschaft anzubieten. Ich habe mich denn mal auf der Internetseite umgeguckt halt und habe festgestellt, dass wir bereits 4 Partnerschaften führen und die wir irgendwie ja nicht so richtig leben. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass die gelebt werden. Also wir haben zum Beispiel eine in Finnland, habe noch nie gehört, dass hier eine Delegation aus Finnland war. Wir haben eine mit Reval, was ja nun auch eine etwas größere Stadt an der Ostsee ist, und Hückelhofen und Taufkirchen. Ich glaube, Taufkirchen vielleicht schon noch ein bisschen eher, aber Hückelhofen habe ich auch nichts gehört. Macht es Sinn, noch eine 5. Partnerschaft anzustreben, die dann vielleicht auch irgendwann wieder verblasst, statt jetzt diese 4 Partnerschaften, die wir haben, ein bisschen aufleben zu lassen und mal das auch mit Lehm zu füllen, anstatt jetzt gleich eine 5. Partnerschaft auch dann nochmal in Polen anzustreben halt. Und wir haben bei uns im Bürgerbündnis mal darüber so nachgedacht halt und haben überlegt halt, warum macht man denn halt nicht mal was mit den Franzosen? Also warum sucht man sich halt nicht mal was in Frankreich halt, um halt auch diese Kombination Polen, Frankreich sind ja so diese europäischen, Deutschland und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden, vielleicht in diese Richtung zu gehen.
Ja, würde ich direkt antworten. Die Städtepartnerschaften, die mal ursprünglich in den 90er Jahren gegründet worden sind, die du jetzt gerade benannt hast, die sind ja vor allen Dingen, was Hückelhofen und Taufkirchen anbetrifft, in einer Zeit geschlossen worden, wo wir hier, na, ich sag's mal ganz platt, Aufbau Ost hatten. Ja, die Gemeinden, die Verwaltung, das musste alles aufgebaut werden. Dazu wurde sogar von der Bundesregierung angeregt. Das hat uns der Hückelhofener Bürgermeister damals auch gesagt. Sucht euch mal eine Gemeinde oder eine Stadt in den neuen Bundesländern und versucht damit zu unterstützen. Und das hat sich dann in Hückelhofen und Wildau hat sich das dann, hat es auch gut funktioniert. Bei den Städtepartnerschaften, wir waren bereits bei Neujahrsempfängen. Wir haben auch eingeladen, die sind aber leider mal nicht hierher gekommen. Wir waren in Hückelhofen und in Taufkirchen gewesen. Wir sind dort sehr herzlich empfangen worden. Es stellt sich allerdings raus, dass es natürlich auch immer die Personen sind, die damals in den 90er Jahren die unterschiedlichsten Verbindungen geknüpft haben, ob das jetzt zu den Vereinen sind, zur Feuerwehr etc. Die Personen sind zum Teil entweder Rentner und nur noch wenig da oder zum Teil auch gar nicht mehr da, weil sie halt verstorben sind. Und der Grundansatz ist der, das war damals zu einer Zeit eine gute Entscheidung und es wurde auch gelebt. Da fand auch viel Austausch statt. Das hat sich jetzt über die Zeit, naja, man hat sich da wahrscheinlich so ein bisschen auseinandergelebt. Wir würden es jetzt nicht dahin plätschern lassen. Wir sind da schon dran. Ne, das haben wir auch im Blick. Aber wir haben auch den Eindruck, dass es doch von den anderen Seiten auch schwer zu leben ist. Also dass dieser Ansatz, den man früher hatte mit den unterschiedlichen Vereinen, da war unter anderem auch der Mandolinenverein dort unten, die haben da gespielt, dann waren hier Übernachtungen hier gewesen und also es war ein reger Austausch gewesen. Wir haben jetzt eine Situation, also erstmal haben sich die Akteure verändert, das ist das Erste, und wir haben auch die ich sag mal, dieses politische Drumherum, welche Lage haben wir jetzt? Wir haben eine Sicherheitslage und das hast du gerade angesprochen, wo wir, du spielst ja so ein Stück weit auf das Weimarer Dreieck an. Und genau da würde ich auch ansetzen wollen. Erstens, Taufkirchen und Hückelhofen ist halt verdammt weit weg. Also da sind man so 6-7 Stunden Fahrzeit ist man da unterwegs, ehe man da ist, ist schwierig zu leben. Die Gemeinde kurz vor Poznan sind 245 Kilometer entfernt. Man fährt da 2,5 Stunden etwa. Man fährt direkt gerade auf der Autobahn. Also man hat da einen relativ schnellen Austausch. Und vom Grundgedanken her, und das war eigentlich meine Intention gewesen, bei der derzeitigen Krisen, multiplen Krisenlage, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns im Bereich der kommunalen Strukturen austauschen, dass wir uns nicht darauf verlassen, was sagt uns unsere Regierung, was sagen uns andere Regierungen, was sagen uns die Nachrichten, sondern dass man einen direkten Austausch hat, und zwar auf den unterschiedlichen Ebenen, die da sind, Sportvereine, Feuerwehr bis hin zu kulturellen Austausch. Da gibt es auch die Älteren sind da gefragt, habe ich heute Nachmittag auch gerade nochmal vorgestellt. Da besteht hohes Interesse, und zwar beidseitiges Interesse. Und mit dem dortigen Bürgermeister, ich wusste nicht, wie sich das entwickelt. Das war halt die Frage, besteht da ein Interesse? Es besteht ein großes Interesse von der polnischen Seite. Und ich glaube, mit diesem Blick haben wir gute Ansatzpunkte, einen Austausch zu betreiben in einer Wachstums- und Zuzugsgemeinde, die ähnliche Herausforderungen hat wie Wildau, um zu lernen, wie machen die das und umgekehrt. So, und das ist einfach, da kann ich dazu gar nicht sagen. Ja.
Herr Grüne, noch eine Nachfrage?
Wäre denn nicht halt vielleicht auch mal an der Zeit, wenn man schon aufräumt, halt zu sagen, okay, dann schreibt man halt Hückelhofen und Taufkirchen an und bedankt sich halt für die jahrelange Unterstützung oder auch Nicht-Unterstützung, und man lebt es dann nicht mehr weiter und hebt es halt auch auf, halt, um nicht irgendwelche Dinge immer mitzuschleppen. Und du bist schön auf Taufkirchen und Hückelhofen eingegangen, aber was ist mit dieser finnischen Geschichte? Die würde mich nochmal interessieren. Und vor allem, wir haben ja eine polnische Stadt halt, Reval. Also wenn das auch nicht funktioniert, dann sollte man das halt auch aufgeben. Und vielleicht sollten wir aber auch mal überlegen, wie man allgemein Städtepartnerschaften lebt halt, weil was macht das für einen Sinn, wenn du dann in 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren weg bist halt und dann wieder nicht gelebt wird halt. Das muss doch auch mal aus sich heraus, von sich herauskommen, aus der Stadt selbst.
Ja, also ich glaube, das sind immer auch temporäre Geschichten, eine Städtepartnerschaft einfach so abzusagen. Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, war mir aber irgendwie nicht sicher gewesen, ist das jetzt wirklich so der richtige Weg, dass man sich einfach so verabschiedet. Vielleicht mal drüber nachdenken, also ich bin da schon so vom Denken her so ähnlich. Reval haben wir mehrfach angeschrieben, mit polnischer Übersetzung, mit der Bitte, wir würden gern, keine Reaktion, null. Ich war sogar privat im Urlaub dort gewesen, habe an der Tür geklopft, da war keiner da. Das ist ein klassischer Urlaubsort, eine kleine Gemeinde mit ganz viel Imbiss, Restaurants und Strand. Und ja, also mehr lässt sich dazu nicht sagen. Deshalb die Intention, das mal so anzufassen. Finnland, keine Ahnung, haben wir auch noch nicht weiterverfolgt, weil es einfach auch so weit weg ist, hatte ich jetzt noch nicht die Anregung gehabt, würde ich aber mal aufgreifen wollen. Wir müssen auch gucken, Städtepartnerschaften sind nach meinem Verständnis auch ein Stück weit freiwillige Leistungen, also sind keine Pflichtaufgaben. Eine Fahrt nach Finnland, ich habe es gehört aus der Verwaltung, die gab es wohl, da fallen eben doch Kosten an. Und das ist alles nicht ganz ohne. Also wenn wir jetzt über Blossin sprechen mit 2.257 Euro, dann reden wir von Finnland, also mal locker über einen fünfstelligen Bereich. Und ja, das muss man sehen. Also ich bin da noch nicht so ganz eins mit mir, aber ich hab's auch im Blick. Also Finnland ist eigentlich die einzigste alte Städtepartnerschaft, die noch offen ist, wo ich nochmal ran müsste.
Vielen Dank als kleiner Hinweis. Es gab sogar mal einen Jugendbesuch von finnischen Jugendlichen, die dann hier im hiesigen Jugendclub übernachtet haben, aber ist auch schon ein paar Dekaden her, glaube ich. Herr Schein hatte sich gemeldet.
Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Schön, dass wir heute Abend wieder zusammensitzen zu dem Thema. Es ist ja grundsätzlich so, denke ich mal, ich fange immer wieder an, aus der Erinnerung zu referieren, zumindest Hückelhofen. Und die finnische Stadt sind bei mir eigentlich immer abgehakt worden als guter Kontakt, Feuerwehr, Gerd Richter und wir fahren. Das war damals so, wobei die Hückelhofen-Nummer, wir erinnern uns alle, wie es war in den ersten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren nach der Wiedervereinigung. Es gab ja ganz bewusst diese Zusammenarbeit mit Kommunen, Städten, Landkreisen in Nordrhein-Westfalen. Das hattest du ja auch schon erwähnt. Das war im Endeffekt eigentlich diese Partnerschaften, die da entstanden sind. Insofern denke ich, das ist wirklich mal überlegenswert zumindest, in welcher Art und Weise es dort noch einen Nutzen und zwingend gibt. Zu der Frage mit der Kommune Reval in Polen, nicht Reval in Estland, habe ich gerade. Das ist natürlich auch so eine Nummer. Ich denke, da ist auch mal irgendwie etwas entstanden. Und wenn du da sogar schon mal Urlaub gemacht hast und keinen vorgefunden hast, wie auch immer. Jetzt aber zu den eigentlichen Bewertungen dieser Städtepartnerschaften, Taufkirchen und der neuen, neu angedachten. Bei Taufkirchen weiß jeder, dass die sehr ähnlich geartet sind zu uns. Also Industrie, Wirtschaft, große namhafte Firmen, unter anderem Airbus Defense, IKEA, egal. Ich habe das eigentlich das eine Mal, wo wir damals da unten waren, wirklich genossen. Und ich habe es auch genossen, als die damals hier waren und sich dann unter anderem von Frau Hornung drüben in der Oberschule mal erklären lassen, wie denn Wildau hier mal entstanden ist oder warum der Schwarzkopf damals hier die Siedlung gebaut hat. Also das, denke ich, ist etwas, was man auch aufrechterhalten sollte. Das ist sicherlich von der Entfernung her ein bisschen misslich, da immer bis runter nach München. Aber wir wissen ja, es fährt ein Sprinter, also insofern, man kann auch in 3,5 oder 4 Stunden mit dem Zug dahin und wenn man es noch besser macht, fliegt man. Muss ja nicht unbedingt die ganze Stadtverordnetenversammlung fliegen. Also insofern, Taufkirchen würde zumindest aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche, ohne dass wir das hier untereinander abgesprochen haben, würde aus meiner Sicht einen Sinn machen. Und einen viel größeren Sinn noch macht das, was jetzt neu angestrebt wird. Ich hatte das ja neulich schon mal so ein bisschen flapsig gesagt, unterwegs im Namen des Friedens. Und da ist wirklich schon was dran. Wenn man jetzt mal, ich hatte neulich ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, der mir vor 20 Jahren mal seine Einstellung zu Polen erläutert hat. Und ich hatte ja auch geschäftlich relativ viel, nur das am Rande. Und der hat eine völlig andere Einstellung in der Zwischenzeit zu Polen. Und ich glaube, dass das in der Zeit, die wir jetzt erleben und die uns im Zweifelsfalle noch bevorsteht, dass eine sehr, sehr gute Entscheidung wäre, diese Verbindung zwischen den polnischen Freunden und uns hier aufzubauen und zu hegen und zu pflegen, weil, und jetzt komme ich mal wieder zur großen Politik, wir 20 oder 25 Jahre den Polen nicht zugehört haben. Und viel dieser Malaise, die wir zurzeit gerade erleben, hängt genau damit zusammen. Und deswegen denke ich, dass man da auch, wenn man dann reinhorcht, wie Polen auch denken zurzeit, dass man da etwas bewirken könnte und wir könnten uns sicherlich auch die ein oder andere Sache dann auch mal der Sache annehmen und versuchen mal für uns auch zu bewerten, warum denken die eigentlich so und warum sind die so, wie sie sind oder warum machen sie das, was sie da jetzt machen. Insofern unterstütze ich das ganz besonders. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wenn ihr da auch noch freundlich aufgenommen worden seid und das auch noch ähnlich ist wegen der Lage zu Bosnien, na, also dann denke ich, ist das in Ordnung. Eine letzte Anmerkung. Was mir eigentlich immer in den ganzen Jahren gefehlt hat, ist, wo ist eigentlich dieses berühmt-berüchtigte Schild? Ich kenne das noch aus Kindheitstagen. Ich glaube, einige Nachbarkommunen haben das auch. Ja, auch da könnte man ja drüber mal nachdenken, wenn wir uns da zusammen gefunden haben und sagen, das und das und das sind unsere Partnergemeinden. Auch das sollte man meiner Meinung nach an den Ortseingängen deutlich machen, damit das auch jeder sieht. Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Gröning, noch eine Nachfrage.
Eine letzte Nachfrage. Das Thema Frankreich hast du denn auch auf dem Schirm, ja? Wenn wir schon über Frieden und Europa reden.
Hatte ich jetzt nicht direkt angesprochen, aber genau das habe ich auf dem Plan. Ja, auf jeden Fall.
Bei Paris gibt es ja auch prosperierende Umgebungsstädte.
Ja.
Vielen Dank, Frau Krischer.
Ich habe noch eine, erstmal guten Abend, aber richtig. Ich habe noch eine Nachfrage zum Bericht des Bürgermeisters zum Punkt kommunale Wärmeplanung. Da fiel jetzt in so einem Nebensatz, war jetzt glaube ich aus den Gesellschaften, also aus der VIVO, dass die kommunale Wärmeplanung fristgemäß ist. Dann habe ich irgendwas verpasst, weil die letzte Aussage hier zur Präsentation in diesem Raum im November war, bis März wird geliefert. Dann hatten wir noch mal gefragt, dann hieß es Juni. Also insofern würde ich einfach noch mal nachfragen wollen, fristgemäß ist es, glaube ich, nicht ganz. Und ja, Punkt.
Ja, also die Termine innerhalb des Zeitstrahles, die Termine, da hat es Verschiebungen gegeben, das stimmt, habe ich selber auch gesagt. Aber Zielkorridor ist dann zum Ende des Jahres. Da soll ja dann praktisch die Machbarkeitsstudie, wie es denn umgesetzt wird, da soll das alles präsentiert werden. Also so ist mein letzter Stand. Ne? So gebe ich das weiter. Anpassungen können immer stattfinden. Da ist ja nicht nur die VIVO als solche, sondern sind ja auch noch andere, haben da ihre Verantwortung zu tragen. Also bei der Machbarkeitsstudie war bei der Wärmeplanung, bei der kommunalen Wärmeplanung zum Stand, wie wir es jetzt haben, war ja beispielsweise auch die Einholung der Daten äußerst schwierig. Also Schornsteinfegerdaten gab es eine ganze Zeit nicht, waren einfach nicht verfügbar. Dann auf einmal gab es sie doch und so weiter. Den Partner, den wir da haben, da gab es ja die Ausschreibung dazu. 9 hatten sich beworben, die EWE hat es gemacht und die arbeiten sehr zuverlässig. Das würde ich einfach mal unterstreichen wollen. Die haben ja eine extra Abteilung dafür gegründet, sicherlich nicht ohne Hintergedanken. Aber da kann ich erstmal sagen, das passt schon.
Eine Nachfrage, Frau Krischan?
Noch eine Nachfrage dazu, weil ich es jetzt auch schon das zweite Mal höre, das Wort Machbarkeitsstudie. Darüber haben wir jetzt aber noch nie gesprochen. Also der Stand ist ja der, uns wird, so habe ich es bisher verstanden, eine kommunale Wärmeplanung präsentiert. Und erst dann wäre ja der nächste Step, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, wie diese denn umgesetzt wird.
Genau so ist es. Das wird praktisch jetzt im Juni, so ist mein letzter Stand, was im März stattfinden sollte, wird das genau präsentiert. Okay. Da sind die Zielszenarien drin und die Machbarkeitsstudie muss dann tatsächlich auch nochmal extra beauftragt werden. Aber das kriegen wir alles zu erfahren. Da gibt es auch einen öffentlichen Termin dazu.
Okay, danke.
Vielen Dank. Herr Gröning, eine neue Nachfrage? Hat sich erledigt. Gibt es weitere Fragen zum Bericht des Bürgermeisters? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Und wir gehen weiter zum Tagesordnungspunkt 4.1, Bericht aus der Technischen Hochschule Wildau. Und ich darf begrüßen Frau Professor Dr. Tippe. Herzlich willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Freue mich auch jedes Mal wieder hier zu sein. So ganz spontan vielleicht auf den letzten Punkt mit den internationalen Partnerschaften, also zum Thema Hochschule und Internationalität, wollte nur darauf hinweisen, auch wir haben wohl Kontakte nach Poznan als auch nach Frankreich. Und vielleicht wäre es ja auch einfach schön, wenn, ich sage es einfach mal in deine Richtung, wenn ihr da unterwegs seid, dass man da irgendwie vielleicht mal schaut, ob man da auch vielleicht ein bisschen gemeinsam was bewirken kann. Also das nur einfach so von der Idee her. Ich weiß, die Stadt hat andere Themen, aber es ist ja eine Hochschulstadt. Und ich wollte nur einfach sagen, der Gedanke, gerade die Achse Frankreich, Deutschland, Polen, Entschuldigung, ist natürlich auch noch ganz gut. War einfach so ganz spontan auf den Punkt. Dann ebenfalls spontan, der Kollege Seliger hat mir eben etwas in die Hand gedrückt aus einem 3D-Drucker von uns. Lokomotive, würde ich jetzt einfach mal sagen, kann man auch von der Ferne sehen und war verbunden mit dem Hinweis, der Bürgermeister auch schon gegeben hat, und zwar am 7. Mai startet ist die Vernissage der Ausstellung 125 Jahre Industrie, Kultur, Lokomotivbau in Wildau. Die geht bis zum, wie ich jetzt, also ich hatte es jetzt nicht präsent, vielen Dank Frank nochmal, bis zum 28.05. Und die Ausstellung und am 7.05. ist dann also auch die Vernissage. Also so schöne Dinge werden bei uns in den Laboren gemacht und können auch, ja, von anderen, von außen auch gemacht werden, möchte ich an der Stelle sagen, weil wir ja auch Labs haben, die von außen zugänglich sind. Ja, ich habe eigentlich nur so drei. Oh, das ist total nett. Ja. Ich habe drei kleine Punkte mitgebracht, neben den Terminen. Ich würde da einfach schon mal gleich dabei bleiben. Wir haben am 24.05. wieder unseren Hochschulinformationstag. Wird natürlich auch entsprechend auf der Website kommuniziert. Sozusagen für die Stadt ist es ja auch immer ein Event. Ist ja immer so ein bisschen, auch hat ja auch durchaus Festcharakter. Und auch wenn man vielleicht nicht unbedingt gleich studieren möchte. Aber wir zeigen ja doch das eine oder andere. Und was wir jetzt auch zum zweiten Mal wieder durchführen, am 28. Mai, das ist unser zweiter Wildauer Homecoming Day, wo wir unsere Ehemaligen begrüßen, um auch da systematisch das Netzwerk und die Vernetzung insgesamt von den Ehemaligen zu stärken, die wir natürlich auch durchaus immer wieder auch nutzen als Ratgeber von außen, wenn sie dann ins Berufsleben gehen und nach einiger Zeit dann auch uns wieder ein paar Dinge spiegeln, die für unsere weitere Entwicklung wichtig ist. Vor dem Hintergrund wollte ich eigentlich nur berichten, dachte eben, da gibt es eine Resonanz, Entschuldigung, noch einen Aspekt. Auch wir brauchen natürlich als Hochschule, wie soll ich sagen, immer mal wieder Inspiration von außen und auch den kritischen Blick von außen. Und wir haben vor einiger Zeit uns beworben bei einem, ja, sozusagen Dienstleister, der also professionell auf Hochschulen sich ausgerichtet hat und das Thema Digitalisierung vorantreibt, das sogenannte Hochschulforum für Digitalisierung. Haben wir uns darum beworben, uns mal von einem sogenannten Peer-Review-Verfahren zu unterziehen, also wo eine Kommission mal von außen auf uns schaut und guckt, wie stehen wir denn in Bezug auf Digitalisierung insgesamt, wie baut sich das in Studium und Lehre ein und wie entwickelt sich die Hochschule überhaupt in diesem Bereich. Da hatten wir eine Vor-Ort-Begehung jetzt Anfang April und kann nur wieder einfach auch mal sagen, das tut immer mal wieder gut, hat uns wirklich auch vorangebracht, haben Hinweise von außen bekommen. Der Bericht steht noch aus, aber es gibt ja immer so ein erstes persönliches Feedback, was uns einerseits bestärkt hat, auf unserem strategischen Prozess uns für die Zukunft sozusagen aufzustellen, aber auch noch mal so ein bisschen, ja, auch den Finger auf die Stellen gelegt hat, die noch durchaus Potenzial in sich tragen. Vor dem Hintergrund wollte ich auch noch mal bestärken, ich glaube, das letzte Mal habe ich ja berichtet, dass wir mit einem neuen Studiengang gestartet sind in diesem Semester, und zwar ein weiterer Verwaltungsstudiengang auf Masterniveau. Damit haben wir mittlerweile drei Studiengänge, die sich mit Verwaltung im weitesten Sinne, also öffentlicher Verwaltung und Verwaltungsinformatik auseinandersetzen, und bedeutet natürlich auch, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die in dem Bereich ziemlich gut drauf sind, um das mal ganz salopp zu formulieren, und auch wissenschaftlich fundiert dort nicht nur Lehre, sondern eben auch Forschung betreiben. Und ich habe im Vorfeld ja auch bereits auch erfahren, dass es Überlegungen gibt, mit der Hochschule, also seitens der Stadtverordnetenversammlung, seitens der Hochschule in diesem Kontext mit uns auch zusammenzuarbeiten. Ich habe da ganz einfach mal schon mal so ein bisschen vorgefühlt. Grundsätzlich können wir das natürlich immer tun. Wir sind sehr interessiert an dem regionalen Transfer, und was wäre sozusagen naheliegender als die Stadt, die Hochschulstadt, die uns hier umgibt oder zu der wir gehören dürfen. Und wir haben natürlich entsprechende Kompetenzen vor Ort, auch die das machen könnten, und für den Fall, dass sie da Bedarf haben, je nachdem, müssen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen, aber gibt es durchaus Möglichkeiten, das machen wir ja auch bei Unternehmen oder Ähnlichem, ne, dass wir Beratungsdienstleistungen auch anbieten. Und wollte ich an der Stelle einfach nur mal ankündigen. Ja, und last but not least ist immer auch noch spannend. Wir warten natürlich auch auf den Haushalt, ja, und haben immer noch vorläufige Haushaltsführung, haben aber erste Indizien, dass wir in Brandenburg als Hochschulen zumindest nicht so gebeutelt sind wie manche Hochschulen in anderen Bundesländern, die sehr starken Einsparungen unterliegen. Konkretisierung wird noch folgen. Das war es von meiner Seite jetzt.
Vielen Dank. Es gibt Nachfragen von Herrn Krönig und von Herrn Scheiner.
Vielen Dank für die Ausführung. Es ist ja jetzt schon der sogenannte Zweig, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Werbeblock der Universität in der Stadtverordnetenversammlung. Und beim letzten Mal waren Sie, glaube ich, auch da. Das ist auch alles in Ordnung. Ich schätze die Universität, die für mich leider in der Stadt überhaupt nicht von seitens der Studenten sichtbar ist.
liegt vielleicht an der Stadt selbst halt, außer dass man die natürlich morgens und abends in der S-Bahn trifft, wenn man in die Stadt fährt. Aber wenn wir hier sowas schon machen halt, dann würde ich mich auch mal freuen, wenn die Chefs der kommunalen Einrichtungen mal hier sind und auch mal berichten über ihre eigenen, also über die kommunalen Unternehmen, und dass wir halt auch die Global Player, die wir in der Stadt halt haben, mal einladen, wie Fraunhofer, dass die vielleicht mal berichten, oder die Schmiede oder sowas halt. Ich meine, wenn jetzt die Universität immer hierher kommt, ist jetzt nicht böse gemeint, das ist halt so, und in der SVV berichtet, was sie so macht, dann würde ich das aber auch gerne mal von anderen hören und nicht nur immer einseitig von der Universität. Weil, wie gesagt, halt ein großer, wichtiger Bereich für Wildau, aber für mich überhaupt nicht sichtbar, außer dass es die Universität gibt. Also Studenten, Stadt stelle ich mir so ein bisschen vor wie Tübingen, wo halt auch einfach auch ein bisschen Leben ist, Urbanität halt, Studenten sichtbar sind, erlebe ich hier überhaupt nicht.
Darf ich ganz kurz dazu was sagen? Also vielleicht nur ganz kurz, also vielleicht ein kleiner Hinweis, das ist mir an der Stelle dann nochmal wichtig. Keine Universität, wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und das sind wir auch sehr bewusst. Und diese Hochschule für angewandte Wissenschaften hat natürlich im Gegensatz zu einer Volluniversität insbesondere auch den Auftrag, den Transfer und die sozusagen die regionale Verantwortung zu übernehmen. Ja, also ich glaube, wir haben, also Werbeveranstaltung ist das in dem Sinne nicht, ja, um das mal ganz zu machen, weil die Zielgruppe, die zu uns kommt, jetzt in der Regel jetzt hier dann doch nicht vertreten ist. Aber ich habe das so verstanden, dass es einfach so zur Kommunikation einfach gehört. Von daher bedanke ich mich für die Möglichkeit und höre mir natürlich auch gerne andere Fachkollegen an von anderen Forschungseinrichtungen, wenn sie hier sind. Letzter Satz, Tübingen, ich war gerade letztlich da, hat natürlich, sage ich mal, eine jahrhundertealte Universitätskultur. Und ja, wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn, sage ich mal, Kneipen- und Kiezkultur da noch so ein bisschen ausgeprägter wäre. Das ist immer so eine Frage, so sozusagen, was ist Ursache und Wirkung? Das muss sich irgendwie auch entwickeln. Wir haben allerdings schon vor, und das ist jetzt kein Werbeblock, aber wir sind uns sehr bewusst geworden, das war bei diesem Peer-Review auch, wurde es sehr deutlich, dass wir zwar einen wunderschönen Campus haben, aber dass die Aufenthaltsqualität, also dort verweilen zu wollen, natürlich noch Luft nach oben hat, in jeder Hinsicht. Wir arbeiten dran, kostet auch immer Geld und Ressourcen, aber auch da sind wir uns sehr bewusst, dass wir für eine Hochschule, die in die Zukunft gehen will, da auch noch Potenzial haben.
Ja, Herr Brümmers.
Ich wollte nur noch mal unterstreichen, das Format ist ja letztendlich dazu gedacht, dass wir eben auch stärker zusammenwachsen. Das zeigt sich ja in den konkreten Projekten, die wir haben. Also das Neueste und Jüngste ist dann halt Evaluation der Verwaltungsstrukturen, was damit reingekommen ist. Ich werde eingeladen zur TH, halte auch Grußworte, oder die Sommerakademie, Carsten, da warst du auch mit dabei gewesen. Also genau diese Formate, die sind ja gewollt. Also wir sind ja rangegangen und gesagt, wir sind Hochschulstadt und da muss auch ein gewisser Austausch stattfinden, weil unterm Strich bin ich natürlich bei dir. Wir haben unterschiedliche Universen. Ne? Also früh spuckt die S-Bahn die vielen Studenten aus, ein paar wohnen ja auch schon. Und dann ist das, wenn man durch den Bahnhofstunnel durchgeht, ist das eine andere Welt. Ne? Das ist einfach so. Die Bemühung ist, dass wir das ganz stark leben, und das machen wir auch, dass wir uns zu Themen austauschen. Ich sehe uns als Stadt immer als Reallabor direkt vor der Tür. Also hier kann man Sachen ausprobieren. Wir müssen bloß immer überlegen, was haben wir für Themen. Und umgekehrt hier wir von dem wissenschaftlichen Anspruch. Insofern Werbeveranstaltung kann man auch dazu sagen, aber ich würde einfach im Rahmen von Kooperation, was die kommunalen Gesellschaften anbetrifft, auch da nochmal deutlich den Hinweis auch an die Ausschussvorsitzenden. Ich habe das in meiner Zeit damals auch gemacht. Auch dort kann man die Geschäftsführer oder die Chefs der Gesellschaften einladen, kann die zu Themen befragen, kann die mit ranholen. Wir halten es hier erstmal soweit einfach, dass die Informationspflicht geleistet wird. Also die Dinge, die informiert werden sollen, die kommen auch rüber. Und wenn natürlich jetzt mal ein konkreter Wunsch besteht, also wir haben die Runde der Fraktionsvorsitzenden, jeder Abgeordnete kann seine Wünsche, dann laden wir auch entsprechend die Menschen ein. Also das sollte kein Problem sein.
Vielen Dank, Herr Gröning. Direkt nochmal dazu.
Wir jetzt gerade da gesprochen haben, es sind Projekte gibt. Es gibt ja auch, glaube ich, dieses Projekt hier mit Verkehrszählung und so weiter. Wie ist das eigentlich angedient? Ich habe immer so das Gefühl, man startet irgendwas und dann verschwindet es nicht in der Versenkung, aber Man kriegt auch immer nicht so die richtigen Informationen halt. Also wie geht's denn jetzt da weiter? Da sollten ja Zähleinrichtungen und so weiter eingerichtet werden. Wann passiert denn das? Das ist ja nun auch schon ein halbes Jahr her.
Ich höre, Herr Kolb weiß eine Antwort.
Ja, auch da braucht es seine Zeit, um die Anlaufphase wirklich in Schwung zu bringen. Wir sind jetzt in der Vorbereitung der sogenannten Hardware, um das Ganze auf den Weg zu bringen.
Vielen Dank. Herr Scheiner.
Ja, Frau Professor Tippe, vielen Dank, dass Sie heute Abend wieder bei uns zu Gast sind und wir miteinander kommunizieren können. Ich schätze das sehr. Ich hätte eine ganz unverfrorene Frage, weil Sie diese schöne Lokomotive da vor sich haben. Oder vielleicht kann Herr Seliger dazu auch Auskunft geben. Da gibt es eine STL-Datei für so einen 3D-Drucker. Es gibt diese Veranstaltung, wo wir wissen, Industriekultur in Wildau. Wie wäre es denn, und ist das klar, erstens vielleicht über die Webseite der Stadt diese STL-Datei freizugeben für jemanden, der so einen Drucker hat? Oder wäre es sogar möglich, noch irgendwo das Wörtchen auf dem Tender hinten, das Wörtchen Wildau oder 125 Jahre? Sie wissen, worum es mir geht, was man im Endeffekt gar nicht... Das wäre dann ja wirklich Werbung par excellence. Ich denke mir, dass es den einen oder anderen gibt, der sich das im Zweifelsfalle zu Hause auf den Schreibtisch stellen will oder die Kinder. Also nur mal so eine Anregung von mir, ja, zu den zahlreichen, habe ich eine etwas andere Auffassung als Herr Gröning, zu den zahlreichen Informationsangeboten und auch Aktivitäten, die Hochschule, und wir partizipieren ja letztendlich daran, die Hochschule hier bei uns in der Stadt initiiert. Vielen Dank.
Herr Seliger wird antworten.
Ja, also die Idee ist, ein Begleitprogramm von dem 7. Mai von der Vernissage bis zum Ende, bis zur Finissage, dass man in dem WinLab, was ja mittwochs immer einen freien Tag hat, man kann hingehen als Bürger, hat dann einen Selbstkostenanteil, der liegt vielleicht so bei 2 Euro für das Material von der Lokomotive und kann sie sich frei drucken, und die 2 Modelle, 3D-Modelle, stehen frei. Das ist eine typische Lok, die hier gebaut worden ist, nur mit Fender, die kennt man vielleicht auch von Fotos, und die kann man sich ausdrucken mitnehmen. Die Idee sozusagen, die Anregung, die Sie gerade gegeben haben mit Stadt Wildau und ein bisschen personalisieren, kann man sicherlich mit eindesignen, das ist kein Problem. Der Ausdruck hier ist auch nicht vom WinLab, der ist vom Maschinenbau, also Eckert Wolf. Das gleiche macht Professor Mürsch. Also wir haben 3D-Modelle, die sind frei verfügbar, urheberrechtlich unbedenklich, und die kann man nutzen, die soll man auch nutzen ab dem 7. Mai. Man soll ins WinLab gehen und sich selbst sozusagen die Größe festlegen und mit Material verschiedene Kunststoffe auswählen, Farben auswählen, dann kann man sie drucken.
Ist frei. Herr Scheiner. Das heißt, die Datei wäre zugänglich und die Hochschule oder ihre Kollegen hätten auch nichts dagegen, wenn es darauf einen Hinweis gäbe auf der Stadtseite. Ich bin ja immer...
Nee, also die Webseite, die wir jetzt schon haben, die Landingpage, hat schon die Information.
Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen klüger verlinken oder noch offensiver, ne, verlinken. Also das ist ja immer so ein Thema, ne, dass man...
Herr Weidler.
Ja, schönen guten Abend erstmal. Bisschen komisch hier. Ich weiß, worauf der Herr Schleich abzielt. Also ich meine, die STL-Datei ist ja gar nicht groß. Also da reden wir vielleicht von 1-2 Megabyte oder sowas. Es geht, glaube ich, tatsächlich darum, dass man vielleicht in Verbindung, das auch bei der Stadtseite quasi zum Runterladen, wie ein PDF, was man runterladen kann, einfach dort auch quasi anbietet, so von wegen hier 20 Jahre Schwermaschinenindustriegeschichte und so weiter. Dementsprechend gibt es eine Kooperation. Wer einen 3D-Drucker hat, kann sich das gerne, also muss ja nicht auf der TH-Seite sein, sondern direkt bei uns auf der Stadtseite runterladen. Ich helfe da auch gerne, ich baue da auch gerne noch ein Logo ein, und falls jemand hier in der Runde noch so ein Modell haben möchte, Aufträge nehme ich gerne entgegen, kann ich alle umsonst drucken. Danke.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zum Bericht aus der Hochschule? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Dr. Tippe, für den Bericht und das Beantworten der Fragen. Und wir schreiten zügig voran in der Tagesordnung und sind jetzt bei der Einwohnerfragestunde. Und bevor ich gleich die Einwohner frage, ob es Fragen gibt, nochmal mein Hinweis, Einwohnerfragestunde, weil wir in dem einen oder anderen Fachausschuss in der letzten Sitzungsrunde da, etwas längere Prozedere hatten, also ein Monat Fragestunde meint dezidiert, Sie sind willkommen, Fragen zu stellen, aber bitte, es sollen Fragen sein. Wir wollen keine Zwiegespräche dann irgendwie zu den Antworten noch erzeugen und längere Stellungnahmen zu irgendwelchen Punkten haben. Insofern darf ich Sie einladen. Herzlich willkommen. Gibt es Fragen, Einwohnerinnen? Ja, bitte. Dann gerne an ein Mikrofon. Ah ja, da steht schon eins, genau. Und wenn Sie so freundlich sind, uns Ihren Namen noch verraten und dann dürfen Sie auch schon fragen. Vielen Dank.
Ja, schönen guten Abend, mehr oder weniger. Ich bin der Herr Will aus Wildau, wohne jetzt schon 20 Jahre hier. Und meine Frage ist einfach mal zu der Steuer, die wir haben, die wir jetzt alle sozusagen ja zugeschickt bekommen haben. Der Hebesatz vorher war 385. Jetzt haben wir einen Hebesatz von 295 für Grundsteuer B. Dann wird immer so schön geschrieben, dass da jetzt ein Minus von 200.000 entsteht. Also sinnvoller Wert. Es gibt Gemeinden, mehr oder weniger, die definitiv schreiben, wie das wird. Gibt es. Habe ich schwarz auf weiß, muss ich aber jetzt nicht sagen, wer. Aber es gibt Gemeinden, die es definitiv schwarz auf weiß machen, dass man sieht, wie was zusammen, wie sie auf den 295er Hebesatz kommen und mit den ganzen Summen. Weil rein theoretisch, von den Leuten, die ich weiß, also von denen ich weiß, mehr oder weniger, die alle das Dreifache oder Vierfache bezahlen, frage ich mich, wie kommt ein Minus von 200.000? Ist nicht machbar. Es sei denn, es gibt jemanden, der Geld da zurückkriegt. Das kann ja möglich sein.
Vielen Dank für die Frage, die aber beantwortbar ist. Ich nehme an, Herr Anders kann das. Ach so. Herr von Essen, doch.
Feuer frei. Ja, schönen guten Abend von mir. Ich würde das gerne mal beantworten. Es gab, wenn das in Ordnung ist, das ist anders, oder? Genau, wenn das in Ordnung ist. Entschuldigung, ich gehe wieder vorgreifen. Also, es gab eine Runde von einigen Stadtverordneten davor, die da sehr in mehreren Sitzungen sehr langwierig durch die Zahlen gegangen sind und sich das alles angeschaut haben. Und es ist leider so, dass unterschiedliche Grundstücke, also Gewerbe und Wohnen, unterschiedliche neue Grundsteuerberechnungen haben vom
Grundstück, von ihrem Wert her. A und ich rede jetzt nur von B.
So, Moment.
Nee, Grundsteuer A.
Der Kollege redet auch von der gleichen Grundsteuer. Also lassen wir kurz ausführen und dann gerne nochmal eine Nachfrage.
Genau, also Grundsteuer, es geht nur um Grundsteuer B und das gilt sowohl für Gewerbe als auch für Wohnbaugrundstücke. Grundsteuer A sind nur Landwirtschaftsflächen. Und da ist es so, dass durch diesen Bewertungsmechanismus es dazu kommt, dass Gewerbeflächen, deren Grundstückswert üblicherweise geringer ist, hier deutlich günstiger dastehen nach der neuen Grundsteuerberechnung als Wohnbauflächen. Und das führt zu einer erheblichen Verschiebung, die sich hier leider auf vor allen Dingen Wohnbaugrundstücke, also Einfamilienhäuser auswirkt mit größeren Grundstücksflächen darunter. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir hier haben. Und diese Absenkung von 295, das war ja auf 295 ein Entgegenkommen der Stadt Wildau, um die Bürger nicht über Gebühr zu belasten. Aber am Ende ist es so, dass diese ganze Grundsteuerreform, das ist eine Bundesvorgabe und die hat man hier nachberechnen und sich drin und entsprechend umsetzen müssen. Danke.
Da muss ich dazu sagen, das gibt ein anderes Dörfchen, was nicht weit weg von Wildau ist. Da sind komischerweise die Grundsteuer B für die Privaten, bei Weitem tiefer als bei uns hier in Wildau. Und dann geht es ja noch weiter. Ich möchte ganz gerne wissen, wie das für mein Grundstück berechnet wird. Möchte ich wissen. Das möchte mir jemand schriftlich geben.
Also, wenn ich noch mal kurz darauf antworten darf, wenn das in Ordnung ist, Herr Vorsitzender. Also, grundsätzlich ist es so, dass die Grundsteuersumme, die Einnahmen einer Kommune immer gleich bleiben sollten nach der neuen Berechnung der Grundsteuer. Und Deshalb haben Kommunen, die erhebliche Unterschiede im Grundstückswert zwischen Gewerbeflächen und Wohnbauflächen und vor allen Dingen auch einen erheblichen Anteil an Gewerbeflächen haben, eine erhebliche Diskrepanz in den Grundsteuern für Einfamilienhäuser. Das ist total blöd, aber die Nachbarkommunen haben diese riesigen Gewerbeflächen nicht. Deswegen müssen die Minderzahlungen der Gewerbegrundstücke nicht durch die Wohnbaugrundstücke kompensiert werden. Das ist das Berechnungsproblem dabei.
Stopp, genau das habe ich vorhin gemeint, dass wir genau jetzt nicht in Frage und Gegenfrage ausarten und das so ein Zwiegespräch wird. Ich würde Herrn Gröning das Wort erteilen. Wenn Herr Anders dann nochmal das zusammenfassen will, dann gerne und dann glaube ich, also ich habe es schon verstanden.
Ja, ich glaube, wie man das berechnet, steht doch, Sie haben ja einen Steuerbescheid gekriegt, ne? Vom Finanzamt, wo Ihr Grundstück bewertet worden ist. Haben Sie das bekommen oder nicht?
Also ich sage Ihnen ernst, das ist ja wenn denn vor etlichen Jahren gewesen. Sicherlich sein. Also bei meinem letzten Bescheid habe ich es nicht mehr draufstehen. Definitiv nicht.
Also Sie haben eine neue Berechnung von Ihrem Grundstück bekommen und da steht in meinen Augen, also so kenne ich es jedenfalls, genau drauf, diesen Wert muss noch mit dem Hebesatz der Gemeinde oder der Stadt halt multipliziert werden. Und damit können Sie sich das selbst beantworten, weil der Hebesatz ist bei der Stadt Wildau 295 mal den Wert, der da aufgeführt ist bei Ihrem Steuerbescheid und der Steuerbescheid ist vielleicht maximal ein Jahr alt oder soweit, aber das ist das Höchste der Gefühle, das hat ja ewig gedauert und daran sehen Sie das. Sie leben halt in einer, und das wird ja auch immer wieder gesagt, halt relativ teuren Kommune.
Ach so.
Da sind die Grundstückswerte also, groß.
Also ist das jetzt im Endeffekt
Moment,
so, dass...
Moment. Ich hatte gesagt, Herr Anders ist als nächstes dran und kann das nochmal eilen, hoffentlich.
Ja, erstmal von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Herr Will, dass Sie da leicht erregt sind und vielleicht Unverständnis zeigen, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ich kann Ihnen hier nur versichern, das, was auch Herr von Essen gesagt hat, wir haben hier mehrfach öffentlich darüber debattiert, haben auch dargelegt, wieso Wildau hier ein besonderer Standort ist, auch in Bezug auf die Grundsteuer B. Die AKM, hier wird die vernachlässigen, da reden wir über 1.500 Euro Jahreseinnahme, die spielt gar keine Rolle an sich, sondern wird die nur die B. Und was auch Herr Gröning gesagt hat, das ist eigentlich das, was ich auch noch mal ergänzen möchte, man darf auch nicht vergessen, ab wann die Kommune wirklich einsteigt. Es hat damals das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Grundsteuer B, so wie sie erhoben wird, nicht rechtens ist. Der Gesetzgeber, die Bundesregierung, hat festgelegt, wie es zu ermitteln ist. Und Sie als Grundstückseigentümer hatten ja damals die Aufgabe, manche haben 22 gemacht, manche 23, manche 24, mussten gegenüber dem Finanzamt dann auch erläutern, was haben die für eine Grundfläche, wo liegt ihr Grundstück mit Bodenrichtwert. Und daraus hat das Finanzamt dann eine Steuermesszahl errechnet. So, wir kriegen diesen Bescheid, den Sie auch bekommen haben, in Kopie. Aber da steht nicht drauf, wie es berechnet wurde, sondern da steht maximal nur die Steuermesszahl drauf. Und wir als Kommune haben nur aktuell einen einzigen Hebel, um die Grundsteuer B, ich sage jetzt mal, nach oben oder unten anzupassen. Und das ist der Hebesatz. Und der ist jetzt aktuell bei 295. Das, was auch Herr von Essen geschildert hat, das unterscheidet uns extrem von, als Beispiel, Zeuthen, Schulzendorf und Eichwalde, die reine Wohngebiete sind, wo man es viel besser ausgleichen kann anhand der Ein- und Zweifamilienhäuser. Wir in Wildau sind ein ganz anderer Standort. Wir haben das A10-Center, wir haben den Gewerbepark, wir haben das Gelände Schwermaschinenbau. Und hier ist es nun mal so, das hat der Gesetzgeber damals in der Bewertungsrichtlinie nun mal so festgelegt, dass Gewerbegrundstücke weniger bewertet werden als Ein- und Zweifamilienhäuser. Das kann man jetzt gut oder kann man jetzt schlecht finden, zumindest hat der Gesetzgeber so festgelegt. Und bisher war es so, dass wir immer so 1,55 Millionen Euro Grundsteuer B-Einnahme hatten, mit dem vom Land, ich sag jetzt mal, Hebesatz, der vorgegeben wurde, 320, hätten wir die Summe in etwa auch erreicht. Aber das, was hier auch gerade gesagt worden ist, wir wollten hier auch ein Signal gegenüber gerade den Ein- und Zweifamilienhäuser-Eigentümer auch setzen und auch zeigen. Und so ist der Hebesatz von 295 entstanden. Das bedeutet für uns, wir haben insgesamt, und das verwechseln auch viele Eigentümer, diese Aufkommensneutralität bezieht sich nicht auf den einzelnen Grundstücksteuerzahler, sondern immer auf die Gesamteinnahme der Kommune. Andersrum gesagt, die Kommune soll sich durch die Grundsteuerreform nicht bereichern. Das machen wir nicht, im Gegenteil. Wir verzichten hier auf 150 bis 200.000 Euro Einnahme der Grundsteuer B gegenüber den Vorjahren. Und nur, dass man mal auch eine Zahl mal vor Augen hat, was das auch wirklich bedeutet. Hätten wir jetzt die Ein- und Zweifamilienhäuser in der Grundsteuer B in Euro in etwa auf jedes Grundstück. Man kann keine Schablone drüber packen. Ist immer die Frage, wo liegt auch das Grundstück? Wenn ich natürlich ein Grundstück in der Waldsiedlung habe und drei Nachbarn frage, die zahlen alle mehr. Frage ich woanders oder ein Gewerbegrundstückseigentümer, der zahlt natürlich weniger. Aber zurückzukommen auf die Ein- und Zweifamilienhäuser, hätten wir zumindest das Datenmaterial, was wir haben, da reden wir über 3.500 Bescheide, die wir einzeln ausgewertet haben. Und der Eigentümer für Ein- und Zweifamilienhäuser sollte nicht mehr zahlen. Dann würden wir uns auf dem Hebesatz von 172 einpegeln. Und das würde bedeuten, die Stadt würde auf 800.000 Euro Einnahme verzichten. Das sind 50% aktuell von dem. Und wenn man diese Zahl schon hört, ist es unmöglich zu sagen, wir entlasten die Grundstückseigentümer in der Art, dass sie das Gleiche zahlen wie vorher. Ob die Grundsteuerreform jetzt gerecht ist oder nicht gerecht ist, da sind wir wohl nicht der falsche Ansprechpartner. Da bitte ich auch um Verständnis. Sondern das Bundesverfassungsgericht, das oberste Gericht in Deutschland, hat es festgestellt, dass es, wie bisher war, rechtswidrig ist. Und der Bundesgesetzgeber hat festgelegt, wie es zu machen ist. Nochmal, das kann man gut, das kann man schlecht finden. Zum Verständnis kann ich nur noch mal dazu sagen, ich kann immer auch nur empfehlen, zu den Ausschüssen auch zu kommen, wo das debattiert wurde. Und darüber hinaus gab es ja auch noch eine Beschlusslage, gleichzeitig mit der Hebesatzsatzung, wo die Verwaltung beauftragt wurde, zu prüfen, ob wir differenzierte Hebesätze gegenüber dem Land geltend machen können. Der Gesetzgeber hat ja den Ländern im Rahmen der Bewertung eine Öffnungsklausel zugestanden, dass die Länder entscheiden können, ob die Kommunen differenzierte Hebesätze anwenden können oder nicht. Aktuell dürfen wir es nicht. Wir dürfen aktuell nur einen einzigen anwenden. Wenn das Land dann irgendwann mal dazu kommt, das anzuwenden, dann können wir auch viel besser Steuern im Wildau zwischen Einfamilien, Zweifamilienhäusern und vor allem gegenüber Gewerbegrundstücken. Das werden wir dann auch machen. Das Problem ist, das Land möchte es aktuell nicht. Der Städte- und Gemeindebund möchte es auch nicht. Das heißt, da müssen wir richtig dicke Bretter bohren. Wir wollen es aber machen. Ich hatte aktuell erst letzte Woche eine Abstimmung mit Fürstenwalde. Die haben die gleiche Beschlusslage. Da ist es genauso angelegt, das Problem wie bei uns im Wildau auch. Die Ein- und Zweifamilienhäuser zahlen deutlich mehr und die Gewerbegrundstücke deutlich weniger. So, ich kann Ihnen nur versichern, dass wir da dran sind. Wenn selbst das Land irgendwann mal sagen wird, wir möchten es gerne ändern, wir möchten den Kommunen diese Option lassen, zu ziehen oder nicht zu ziehen, weiß ich jetzt nicht. Das wird aber mindestens noch 2-3 Jahre dauern. Und ich kann Ihnen nochmal versichern, dass wir hier wirklich seit September letzten Jahres auch im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit allen Fraktionsvorsitzenden uns wirklich lange, lange Gedanken gemacht haben, alles ausgewertet haben, auch unterschiedliche Auffassungen hatten. Und die 295 ist wirklich das, was noch maximal der Haushalt hergibt. Wir haben nachher noch die Haushaltssatzung. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt hat, weiß auch, dass wir in den nächsten Jahren alleine mit der Grundschulerweiterung an unsere Grenzen kommen. Und betonen möchte ich auch nochmal, dass wir gegenüber auch den anderen Kommunen, seit 2013, da war die letzte Erhöhung der Grundsteuer B und auch der Gewerbesteuer. So, das sind jetzt fast 12 Jahre, wo wir nicht erhöht haben. Und eigentlich haben wir an sich jetzt auch um 25 nicht erhöht, weil wir weniger einnehmen. Das Problem ist nur, dass einer mehr zahlt und der andere weniger. Das können wir aber hier im Wildau leider nicht beeinflussen. Das tut uns leid, es geht aber nicht anders.
Vielen Dank, Herr Will. Ich hoffe, die Frage ist insofern beantwortet. Haben Sie noch eine andere Frage?
Dann wollen Sie zufälligerweise die ganzen älteren Menschen, die hier vielleicht in Wildau wohnen, so 80-Jährige, 85-Jährige, die vielleicht nur noch alleine ein Haus haben, wollen Sie die jetzt alle irgendwo abschieben? Und das sind nur noch so eine neu zugezogenen aus Berlin und weiß ich was nicht alles, die mehr oder weniger überhaupt nicht hierher passen, außer für einen Geldbeutel natürlich. Wollen Sie die alle herhaben? Wollen Sie das unbedingt machen? Ist das jetzt der Sinn dabei, ältere Leute, die hier schon seit Jahrzehnten wohnen, die sie ja hier eine Praxis hatten und so was alles, denen das Geld aus der Tasche ziehen, weil sie ja rentenmäßig kriegen sie ja nicht viel.
Das erklärt mal. So, Herr Will, jetzt versuche ich es nochmal mit meinen Worten, weil ich glaube, wir drehen uns da nochmal im Kreis, weil ich glaube, unser Kämmerer hat gerade, finde ich, sehr verständlich erklärt, wie uns da die Hände gebunden waren an der Stelle. Also wir sind hier schon insoweit, und deswegen ist diese Frage natürlich ganz klar mit Nein zu beantworten, die Sie gestellt haben. Wir sind hier schon insoweit auf die Einwohnerinnen zugegangen, weil wir gesagt haben, wir verzichten, obwohl das ausdrücklich auch nicht Bestandteil dieses Beschlusses war, des Gerichtes. Wir verzichten hier auf Einnahmen. Also wir bereichern uns nicht, sondern wir verzichten. Und es ist quasi da können Sie mit dem Kopf schütteln, wie Sie wollen, das ist Tatsache. Es gibt eine Verschiebung innerhalb derer, die diese Steuer zu bezahlen haben, weil einige deutlich weniger bezahlen, was aber nicht bei uns liegt, sondern an der Bewertung der Grundstücke. Gewerbegrundstücke sind jetzt nach der neuen Bewertung, die die letzten Jahre stattgefunden hat durch die Finanzämter, deutlich besser gestellt gegenüber der Bewertung vorher nach den alten Regelungen. Das heißt, wenn ein A10-Center jetzt deutlich weniger zahlt als vorher, eine Kurbelwelle deutlich weniger zahlt als vorher und die ganzen anderen Gewerbe deutlich weniger zahlen als vorher, die Stadt aber nicht in Größenordnung auf Einnahmen verzichten kann, weil dann haben wir einfach ein Problem, dann muss dieses Geld von den anderen Steuerzahlern ja irgendwie kompensiert werden. Und das ist letztendlich passiert. Das wird nämlich von denen kompensiert, deren Grundstücke jetzt höher bewertet sind, als sie es vorher nach den alten Regeln waren. In dem Fall leider Einfamilienhäuser. Und dass das dann im Zweifel Einzelne hart trifft, das ist uns klar. Deswegen sind wir ja in dieser Kommission dazu gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir verzichten jetzt hier auf 200.000 oder der Kämmerer gesagt 150.000 bis 100.000 Euro, Pi mal Daumen, und gehen unter einen Hebesatz von 300. Das ist quasi das, was wir uns maximal vorstellen konnten, weil ansonsten können wir unseren Haushalt, und wir haben es heute auf der Tagesordnung, nicht darstellen. Und wir haben Ausgaben, die hier getätigt werden müssen. Und das ist letztendlich die Wahrheit an der Stelle. Und das hat nichts mit dem Einzelschicksal zu tun oder damit, dass wir irgendwen irgendwohin wegdrängen wollen. Also das ist eine Sache, also niemand, kann ich sagen, von denen, die da in dieser Kommission gesessen haben, hat mit dieser Brille dort gesessen und hat das irgendwie auch nur auf dem Schirm gehabt. Und dass das für Einzelne schwierig ist, ja, das ist mit Sicherheit so und das macht uns auch betroffen, aber ist an der Stelle nicht durch uns lösbar. Es sei denn, und das hat auch der Kämmerer ausgeführt, wir würden in Größenordnungen, 800.000 hat er gesagt, in Größenordnungen auf Einnahmen verzichten, aber dann haben wir an anderer Stelle ein ganz anderes Problem. Also dann machen wir, keine Ahnung, Schwimmhallen oder Sporthallen zu. Das kann ja auch nicht der Plan sein. Insofern würde ich das jetzt gerne als Antwort so nochmal nehmen. Wenn das keine ausreichende Antwort ist, dann müssen Sie sich dann tatsächlich vielleicht auch nochmal an den Kämmerer direkt wenden oder so und sich das nochmal dezidiert erklären lassen. Ja, wir müssen uns ja an die Gerichtsurteile des Bundesverwaltungsgerichts. Müssen wir uns halten? Nein, wir ruhen uns nicht aus. So, gibt es weitere Fragen von Einwohnerinnen in der Einwohnerfragestunde? Das ist nicht der Fall. Ansonsten, der Bürgermeister hatte, glaube ich, noch die eine oder andere Frage zugeschickt gekriegt. Hoppala.
Ja, danke für den Anstupser. Ja, die Frage ist mir zugesendet worden von Frank Vulpius. Und zwar geht es seit einigen Tagen, lässt die Telekom von einem Dienstleister Glasfaserkabel in Wildau verlegen. Die Verlegung erfolgt in weiten Teilen unter Fußwegen auf kommunalem Grund. Jetzt die Fragen. Ist inzwischen der Stadt und der Telekom bzw. dem Dienstleister vertraglich geregelt, wie und in welcher Qualität die kommunale bzw. auch private Infrastruktur, also Gehwege, Grundstückseinfahrten, wiederherzustellen ist, nachdem die Kabel eingegraben wurden? Die Antwort dazu, die Regelung heißt Wiederherstellung Vorzustand, also ja, gemäß Verursacherprinzip. Das ist in den Aufgrabungs- und Schachtgenehmigungen festgehalten. Zweite Frage, wer überprüft seitens der Stadt die ordnungsgemäße Wiederherstellung? Die Zuständigkeit der Aufgabenbereich liegt im Bereich Tiefbau und dafür ist ein Sachbearbeiter bei uns zuständig, namentlich Herr Matsuda. Dritte Frage, gibt es vertraglich vereinbarte Garantien und wenn ja, wie lang sind diese seitens der Telekom oder des Dienstleisters zur Haltbarkeit der wiederhergestellten Infrastruktur? Es gibt keine expliziten Garantien. Es gelten die Gewährleistungsfristen für Bauleistungen, also 4 Jahre nach VO. So viel dazu.
Vielen Dank für die Antwort. Und nochmal die Frage aus der Stadtverordnetenversammlung im Februar nach dem Gespräch mit der WSG zur 4. Menülinie. Konnte da schon was stattfinden?
Ähm,
Da hatte ich mit Herrn Lemke drüber gesprochen und ich meine, das, also ich kann es jetzt nicht begründen, aber ich glaube, da wird nichts möglich sein in der Richtung.
Okay, also hat ein Gespräch stattgefunden, ja, und die WSG, genau, kann keine vierte Menülinie anbieten.
Richtig, genau.
Schade. Herr Grüning, Herr von Essen.
Ich muss da nochmal auf diese Bürgersteiger eingehen. Die Antwort ist ja okay. Aber die Firma, die das betreibt halt, die macht das ja in einem rasanten Tempo. Die arbeiten ja also Montag von Licht bis Licht und Sonnabend wahrscheinlich auch noch von Licht bis Licht halt. Und ich meine, unsere Bürgersteige sind ja sowieso nicht in dem besten Zustand teilweise, aber die machen das ja nicht besser, also das machen die wirklich nicht. Also sie machen es nicht. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass die Bürgersteige zumindest da, wo die Kabel verlegt worden sind, dass die plangerüttelt worden sind dann halt, ja. Aber die sind ja, also das sind ja Wellenbewegungen in diesen Bürgersteigen drin, das ist der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, dass derjenige, namentlich Herr Masuda, damit absolut überfordert ist, halt dem Tempo überhaupt hinterherzukommen halt und den Leuten halt zu sagen, ihr müsstet nacharbeiten. Weil, also die sind ja also wirklich so rasant. Und ich glaube, man sollte da anders rangehen. Ja.
Also möglicherweise hast du andere Wege gesehen als ich. Also die rütteln das ja tatsächlich ab. Und ich habe ehrlich gesagt gestaunt, wenn ich hoch zum Rewe fahre. Also da sind zumindest auch so eine Pflasterwege. Die sind total plan, also ich habe da wirklich gestaunt. Aber wenn du Hinweise hast, dann würde ich die auch gerne entgegennehmen, sodass wir da auch ganz gezielt mal drauf gucken können. Klar kann Herr Matsuda nicht andauernd und überall sein, aber wenn es da Hinweise gibt, auch in die Runde, nehmen wir gerne Fichtestraße. Okay, dann würde er da nochmal checken. Alles klar.
Vielen Dank, Herr von Essen, danach Herr Scheiner.
Ja, vielen Dank. Ich habe da tatsächlich dann auch nochmal eine Einwohnerfrage zu dem gleichen Thema. Gibt es eine Art Leitungsplan darüber, damit man bei späteren Bauarbeiten keine Überraschungen erlebt, beziehungsweise der Anschlussinhaber dann nicht irgendwie da ein Wasserrohr plötzlich durch seine Internetleitung laufen hat? Oder wie läuft das? Vor allen Dingen bei der Stadt. Gibt es den bei der Stadt? Das ist die Frage.
Wer weiß das, ja, Herr Kolb?
Also auch ganz kurz dazu. Natürlich wird das dokumentiert, wo die Leitungen entlanggelegt werden und das steht uns dann auch zur Verfügung.
Vielen Dank. Herr Scheiner.
Also ich habe jetzt keine Frage als Einwohner, sondern ich habe eine Anmerkung als Einwohner oder wie auch immer man das verstehen will, zu diesem Thema. Ein bisschen verwundert bin ich schon. Als die große schwedische Firma Open Infra sich ein Büro hier angemietet hat, und die ersten Teile in der Stadt anfingen anzuschließen, weil es ja darum ging, möglichst schnell Internet. Ja, schnelles Internet für jeden in Wildau, für jeden in Brandenburg, für jeden in Deutschland. Wer ein bisschen was von der Materie versteht, wird relativ schnell erkennen, dass es diesen Firmen, die das als erstes bauen, und da ist es nicht die Telekom, sondern die anderen privaten Anbieter in erster Linie um den Abschluss des Vertrages ging, weil es eine Pro-Kopf-Pauschale aus Brüssel gibt für jeden, den ich anschließe und die Unterschrift habe, kriege ich das Geld aus Brüssel. Das deckt im Zweifelsfalle schon viele von diesen Kosten. Also gehen wir nochmal zurück zu dem einen Dienstleister, der sein Büro, ja sein Verkaufsbüro auch hier hat. Die haben vorher in Schulzendorf, in Zeuthen und in Eichwalde teilweise nur unter der Grasnarbe ihre Dinger verlegt und haben dann die Anschlüsse, die man suchen sollte, irgendwo am Zaun festgebunden. Kann man schön im Musikerviertel in Zeuthen sehen. Da sind heute noch die Kabel dran, überall an den Ecken, wo jemand nicht angeschlossen hat. Und wir haben damals ganz intensiv, Herr Kolb wird sich daran erinnern, unter anderem auch mit dem zuständigen Sachbearbeiter darüber diskutiert, wie kann man das, wenn denn Open Infra oder andere, da kommt jetzt die Telekom wieder mit ins Spiel, ihr Netz ausbauen würden. Wie kann man das verhindern, damit im Zweifelsfalle nachher für die Stadt kein Schaden entsteht? Weil der Schaden ist ja nicht nur, dass jetzt hier irgendwo eine Fußbodenplatte, da eine Gehwegplatte wackelt, ja, was jetzt natürlich auffällt, weil Fichtestraße und Freiheitsstraße und so, da fällt's auf, in der Waldzunge ist nicht aufgefallen. Klar. Dass man das sicherstellt. Und soweit ich die Arbeitsabläufe, ich habe selbst unten auch mal an der Wildbahn mir angeguckt, so wie ich die Arbeitsabläufe kenne der Stadt, geht es darum, im Zweifelsfall auch schon nach verlegter Leitung, falls es Hinweise gibt, mit Suchschachtung festzustellen, also mit einer Suchschachtung, das müssen dann die Firmen ausführen, festzustellen, ob denn auch die Tiefe, darum geht's ja, die Verlegetiefe, Die Verlegetiefe soll ja mindestens 60 Zentimeter sein. Ja gut, mag sein, aber ich kenne das noch so, Herr Gröning. Vielleicht. Ja, gut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich kann die Stadt nicht überall sein. Aber ich gehe davon aus, dass wenn Sie jetzt einen Hinweis geben oder Herr Kerber gibt aus der Gabowski-Straße oder aus der Schillerallee einen Hinweis an seinem Grundstück oder Sie geben Hinweis in der Fichtestraße oder aus der Karl-Marx-Straße, naja, dann muss das an die Stadt. Im Zweifelsfalle würde jetzt immer die Bemerkung kommen, wir haben den Merker. Da kann jeder dann seine Anmerkung machen und dann gibt's das grüne, gelbe und rote Licht. Und dann denke ich, wird die Stadt oder Herr Kolb oder wer auch immer dazu tätig. Ich halte das für sehr wichtig, dass man die Hinweise gibt, denn die Kosten bleiben nachher bei uns stehen. Jetzt ist die Frage, ob das bei der Telekom dann auch so ist, dass die einen da im Regen stehen lässt. Ich bezweifle das. Die Frage, wie ist das mit anderen privaten Anbietern? Wenn man sich das Firmenkonstrukt dieses von mir vorher erwähnten Unternehmens anguckt, das hier in Größenordnung verlegt hat in unserer Region, könnte man ins Zweifeln kommen. Aber das nur so am Rande.
Vielen Dank. Gibt es dazu weitere Hinweise? Fragen? Ansonsten, Herr Bürgermeister, wäre es möglich, zum nächsten Ausschuss für Soziales, Bildung und Freunde nochmal die Begründung des Anbieters zu hören, warum es mit der vierten Menülinie nicht klappt? Ich würde da gerne noch was hören dazu, wenn es möglich ist. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen in der Einwohner Fragestunde? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Dann darf ich die an dieser Stelle schließen und zur Behandlung der Beschlussvorlagen kommen, also Ö6, wir haben ja umnummeriert ein bisschen, darf zunächst aufrufen die Ö61 natürlich, Entschuldigung, Rettung der Eiche hinter der Kita Zwergen, dann bitte zu entschuldigen den etwas polemischen Titel an dieser Stelle, würde aber, weil ich mich in der Rolle des Vorstellenden sehe, gerne an dieser Stelle diesen Tagesordnungspunkt von meiner Stellvertreterin moderieren lassen.
Sehr gern, ich übernehme und bitte dann einen der Antragsteller, wir waren ja zu dritt, dann mal die Vorlage einzuführen. Oder? Ja. Wir führen erstmal ein.
Wir führen erstmal
Step by step.
Genau. Also zunächst bitte ich um Entschuldigung, dass es dann so spät geworden ist mit der Vorlage. Die Idee zu selbiger entstand im letzten Ausschuss für Umwelt, kommunale Ordnung vergangenen Montag. Also Montag vor einer Woche. Dort durfte ich noch einmal Bedenken vortragen, die unserem ehrenamtlichen Baumschutzbeauftragten und mir gekommen waren, wir alle gemeinsam und nicht viele von uns gemeinsam einen Vororttermin in der Kita Zwergenland hatten bei besagter Eiche, hatten wir das Gefühl, dass die dort anwesenden Stadtverordneten, eingeschlossen der wie gesagt ehrenamtliche Baumschutzbeauftragte, da nochmal Redebedarf hatten und eher das Gefühl hatten, da sind noch nicht alle Messen gesungen und es würde sich lohnen, über den Erhalt der in dem Fall ortsbildprägenden Eiche nochmal nachzudenken, wissentlich, dass es natürlich dazu eine entsprechende Beschlusslage schon gibt aus der alten Legislatur. Aber wir trotzdem gesagt haben, vielleicht sind die Messen noch nicht gesungen, vielleicht gibt es hier die Möglichkeit, nochmal entsprechend einzuhaken. Wir haben das dann diskutiert im Ausschuss für Umwelt, kommunale Ordnung und am Ende war es auch, da möge man mich korrigieren, wenn ich das falsch einschätze, auch dort so, dass mit einer deutlichen Mehrheit sich dafür ausgesprochen wurde, dass zumindest noch nicht ad acta zu legen, sondern durchaus noch mal intensiver darüber nachzudenken. Dafür aber, damit das dann qualifiziert passieren kann, es nochmal, obwohl es die in Ansätzen durchaus schon gibt, nochmal fundierte Zahlen gibt, zu dem, was würde das bedeuten, in zeitlichem Verzug, der damit einhergehen würde, wenn man jetzt diese Eiche doch noch stehen lassen wollen würde, weil umgeplant werden muss. Was bedeutet das bezüglich der sicherlich dann steigenden Kosten? genau, möglichst genau. Und was bedeutet das letztendlich für die bautechnische Umsetzung des Ganzen? Dazu gibt es, hatte ich gerade gesagt, durchaus schon Einlassungen gerade des entsprechenden federführenden Architekten. Aber der Ausschuss war der Meinung, wenn man hier nochmal wirklich fundiertes Zahlenwerk bekäme, dann könnte man tatsächlich nochmal über den Erhalt dieser Eiche nachdenken und letztendlich geht es jetzt in diesem Antrag darum, diesen Prüfauftrag an die Verwaltung zu formulieren, damit wir dann den Bürgermeister nochmal sprechen können in der Angelegenheit, dann möglichst schon zur nächsten Sitzungsrunde entsprechend befinden können. Vielen Dank.
Wunderbar. Wortmeldung habe ich, Enno von Essen. Bitte. Oh nein, sitzt so nah dran, der Bürgermeister.
Ja, zu dem Thema möchte ich nochmal die Sicht der Verwaltung darstellen. Also wir hatten uns ja im Vorfeld relativ klar befunden, dass die Beschlusslage ist gut etc., dass es nicht der Wunsch der Verwaltung ist, dass der Baum stehen bleibt. Wir haben ein biologisch und klimarelevantes Äquivalent, was aufgezeigt worden ist. Es sind 11 Bäume, die also punktgenau eine Verschattung liefern und die über die Jahre also deutlich mehr liefern werden, als die Eiche es hier hat. Gleichwohl das jetzt nochmal nachzuprüfen, okay, also dazu habe ich mich auch mit eingebracht. Vom Ergebnis her gab es ein Schreiben, was ich auch abgezeichnet hatte, wo auch Kosten und ähnliche Dinge drinstehen. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden das sicherlich noch mal ein Stück weit vertiefen können. Von den Aussagen kann es nicht anders sein, als dass genau die Aussagen, die in dem Schreiben sind, auch in diesem Prüfauftrag, in dem Ergebnis, auch sich dort wieder niederschlagen werden. Sicherlich noch mal ein Stück weit vertieft und begründet. Am Ende ist es so, wenn die Stadtverordnetenversammlung sich dazu mehrheitlich befindet, einen Baum zu retten, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ein Schluss dazu gefasst werden. Wir sind natürlich dazu bereit, das auch nochmal zu prüfen, möchte aber in diesem Zuge auch nochmal darauf hinweisen, dass das Verfahren jetzt auch schon auch durch den Prüfauftrag ein Stück weit behindert wird. Das heißt, Arbeiten können nicht weiter durchgeführt werden. Wir haben in dem Zeitablauf Verschiebungen. Wir sind natürlich bemüht, es zum nächsten Sitzungslauf alles auch mit einzuspielen, die Ergebnisse, so dass wir auch eine Entscheidungsgrundlage haben. Aber ich wollte es nicht versäumt haben, auf diese Aspekte nochmal hinzuweisen. Danke.
Vielen Dank. Jetzt Herr von Essen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Vortragen der Vorlage. Ich möchte als erstes, dass es natürlich immer gut ist, so alte Bäume zu erhalten. So eine 80 Jahre alte Eiche, die macht ja auch was her. Und ist ja auch fürs Klima gut. Und das ist eine gute Idee, so einen Baum stehen zu lassen. Was ich nicht ganz verstehe an der Geschichte ist, da ist ja im März 2024 schon mal drüber debattiert worden. Auch namentlich in den Protokollen erwähnt Herr Vulpius, der das Thema jetzt hochgebracht hat. Auch vielen Dank nochmal dafür. Und trotzdem ist dann am 23.04. entschieden worden, dass man diesen Bau so umsetzt, dass diese Eiche gefällt wird. Übrigens mit 15 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Nein-Stimme. Das heißt, einige von den Leuten, die damals schon dabei waren, haben damals mit Ja gestimmt. Und was mir als erstes auffällt, dass das ein Muster ergibt, was wir schon bei der Grundschulerweiterung gefahren haben. Da wird also eine Planung gemacht, die ist fertig und dann steht man da und sagt, ja, aber eigentlich können wir ja noch mal. Und dann wird eine nächste Planung gemacht. Und dann wird noch eine Planung oben drüber geschickt. Und das kostet alles unglaublich viel Geld an Planungsleistungen. Also so einen Baum stehen zu lassen, ist sicher die Entscheidung. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man das im letzten Jahr schon ausgiebig ausdiskutiert hätte und jetzt nicht anfängt, sich in Umplanungen zu begeben und nochmal Geld auszugeben, damit dieser Baum stehen bleiben kann. Das finde ich den falschen Weg. Weil bei der Grundschule hat das zu erheblichen Verzögerungen und zu ganz erheblichen Mehrkosten geführt. Das ist jetzt hier auch kein Vorwurf an dieser Stelle in irgendeiner Art und Weise, aber ich glaube, wenn man damals so einen Beschluss gefasst hat, dann müsste man da möglicherweise dran festhalten. Einfach nur, um die Stadtkasse nicht übermäßig zu belasten. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich werde diesem Beschluss hier heute Abend trotzdem zustimmen, aus einem Grund. Ich glaube, dass wir möglicherweise, wenn wir so schon über eine Umplanung reden, auch noch mal drüber reden können, ob wir diese Kita-Plätze in der Form, in der Anzahl, in der Art und Weise genau da unten an der Stelle benötigen werden oder ob wir möglicherweise andere Möglichkeiten finden, die das Ganze erheblich günstiger machen. Wenn wir schon dabei sind, die ganzen Pläne wieder aufzuräufeln, kann man ja da einfach mal mit überlegen. Und wäre es schön, als kleinen Appell vielleicht an der Stelle, wenn wir in Zukunft so eine Themen und auch gerade so eine Baumfällung dann vorher abschließend diskutieren, da alle Karten auf den Tisch gelegt werden und man dann hinterher an einer getroffenen Entscheidung auch festhält, soweit. Dankeschön.
Frau Scheiner.
Ja, gut, von mir. Herr von Essen hat mir schon ein bisschen eine Vorlage zu meiner Wortmeldung gegeben. Und zwar wollte ich noch mal was zur Historie der Entstehung dieses Beschlusses sagen und damit auch begründen, warum wir diesem Antrag zustimmen, beziehungsweise ja ihn auch mit unterstützen. In der genannten Sitzung, der ein oder andere kann sich sicherlich auch noch daran erinnern, ist sehr vehement und auch teilweise sehr emotional über den Erhalt dieses Baumes diskutiert worden. Alle oder zumindest in meiner Erinnerung, alle Abgeordneten im Beschuss waren damals sehr gegen die Fällung dieser Eiche und dann ist uns von Verwaltungsseite dargestellt worden und ich glaube auch von Seite der Kita-Leitung damals, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, lässt sich im Protokoll sicher nachlesen, dass diese Eiche aus gesundheitlichen Gründen oder möglichen gesundheitsgefährdenden Faktoren für die Kinder unbedingt gefällt werden müsse, da diese Eiche oder überhaupt Eichen auf einem Grundstück zur Kinderbetreuung nicht mehr zulässig seien. Das war der einzige, tone ganz ausdrücklich, der einzige Grund, warum wir damals der Fällung zugestimmt haben. Nur deswegen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt, nachdem uns eröffnet worden ist, dass das denn wohl doch nicht so ist, obwohl wir das damals mehrfach nachgefragt haben. Ich weiß, dass ich mehrfach nachgefragt habe, persönlich, das steht, dass diese Eiche oder überhaupt eine Eiche auf Grundstücken zur Kinderbetreuung nicht stehen darf. Das ist sicherlich auch unser Versäumnis, dass wir das nicht vehement genug nachgefordert haben. Den Schuh müssen wir uns anziehen. Nichtsdestotrotz ist das der Grund für die Zustimmung zu diesem Antrag gewesen. Und Grund halten wir es sehr wohl für berechtigt, dass wir das nochmal überprüfen lassen.
Herr Gröning, dann Herr Vulpius.
Die Eiche, die gesundheitsschädlich sein soll und weiß Gott noch alles für negative Formen halt. Wenn man sich mit dem Planer unterhält beim Kaffee, vielleicht nicht im offiziellen Teil, sondern halt danach sagt er halt, wir werden nicht davon sterben, wenn die Eiche erhalten bleibt, dann wird da halt drumherum gebaut. Also der Planer sieht da eigentlich gar nicht so viel drumherum, was wir jetzt wahrscheinlich machen. Entschuldigung, 20 Uhr. Einzige, was mich halt auch stört, das ist wie immer so diese Kommunikationsebene, die wir haben. Wenn man sich alle Sachen mal durchliest, dann stoße ich über zwei Gutachten. Ein Gutachten sagt, die Eiche ist erhaltenswürdig. Das erste Gutachten und danach folgt ein Gutachten, wo drin steht, die Eiche soll gekippt werden, weil sie ist nicht erhaltungswürdig. Also wenn die Stadt so lange sucht, bis man ein Gutachten gefunden hat, was halt dann mehr oder weniger ihnen in die Karte spielt, dann ist das eine schlechte Politik, meiner Meinung nach. Also im Grunde genommen, wenn eine Eiche im Weg steht, wenn man irgendwas bauen will oder so, dann sollte man sie in dem Fall, so wie sie jetzt da unten steht, bin ich der Meinung, sollte diese Eiche erhalten bleiben und man kann drumherum bauen. Und ich finde, für 10, 15 Jahre kann man so einen alten Baum ruhig stehen lassen und Kinder sollten halt auch lernen, dass man Eicheln nicht isst. Und auf den Kopf fällt, das passiert doch im Wald. Ich hoffe, dass die Eltern den Helm aufsetzen.
Herr Vulpius.
Ja, vielen Dank, Frau Scheiner, für die Einordnung. Genauso habe ich es auch in Erinnerung tatsächlich. Herr von Essen, auch wenn Sie sagen, es soll nicht formuliert gewesen sein, möchte ich doch noch mal kurz Stellung nehmen, weil im besagten Ausschuss für Umwelt, Kommunale Ordnung bin ich ja sogar namentlich benannt worden im Zuge der Verzögerung der Grundschulerweiterungsgeschichte, die Sie jetzt auch noch mal beispielhaft hier anbringen. Beschlusslagen gucken, werden Sie feststellen, dass ja, ich zu einer Fraktion gehörte in der letzten Legislatur, die mehrmals gefordert hat, dass wir nochmal über bestimmte Sachen beim Grundschulerweiterungsbau reden, aber final alle Umplanungen, die später stattgefunden haben, haben nicht aufgrund unserer Begehrlichkeiten stattgefunden, weil mit uns wollte zu keinem Zeitpunkt irgendjemand dezidiert ins Gespräch gehen dazu, sondern wir sind immer wieder darauf verwiesen worden, dass es keine Zeit gibt, darüber zu reden und so weiter. Und alle Änderungen kamen später, zumindest ist meiner Erinnerung, aus dem Rathaus dazu. Also von daher das Thema Verzögerung. Und ansonsten, ich war nicht fein mit diesem Beschluss von vor einem Jahr. Also ich war da nach wie vor sehr angefasst, dass das damals dann so gegangen war und die Eiche gefällt werden sollte. Aber ich hätte es tatsächlich nicht nochmal angefasst, sondern mein Beweggrund war tatsächlich dann dieser Ortstermin. Deswegen hatte ich es so eingeführt und auch im letzten Ausschuss so eingeführt. Der Ortstermin, wo sämtliche Anverordnete gesagt haben, wir wollen darüber nochmal reden, wir wollen diesen Baum erhalten, nur deswegen ist das Thema nochmal auf der Tagesordnung, nicht weil ich da irgendwie nochmal einen Beschluss kippen muss. Vielen Dank.
Herr von Essen, Herr Scheiner, Herr Weidler, und dann wirklich gern Knopf dran machen, weil ich spüre ja grundsätzlich Übereinstimmung und vielleicht können wir dann zum Beschluss kommen, aber okay, Herr von Essen.
Ja, vielen Dank. Also es war wirklich tatsächlich nicht in Ihre Richtung. Es ist nur so, dass ich es im Protokoll Ihren Namen gelesen habe. Ich weiß also, dass Sie damals schon sich darüber mit Unmut geäußert haben, dass diese Eiche weg soll. Es geht auch gar nicht darum, wie der Beschluss oder dass der Beschluss damals so oder so gefasst ist. Das Problem ist hier mehr, dass wir immer Beschlüsse, Planung machen auf Beschlüssen und dann irgendwann ankommen und sagen, naja, wir müssen uns dieses oder jenes nochmal angucken. Woran das liegt, soll hier an dieser Stelle völlig egal sein. Aber da wird sehr, sehr viel Geld verbrannt und ich wäre glücklich darüber, wenn wir in Zukunft uns, wenn wir Beschlüsse fassen, einfach ausreichend Zeit lassen, um zu prüfen, ist dann Gutachten, was die Stadt da vorgelegt hat. Es wurden noch keine Zahlen genannt, da stand glaube ich drin, 80 Jahre ist der Baum alt, der macht nur noch 10 Jahre, so ganz grob steht das im Protokoll drin, ich habe nicht das ganze Gutachten gelesen. Und da ist halt die Frage, hat man sich damals ausreichend Zeit gelassen, das zu prüfen? Und wenn nicht, war da so viel Druck drauf, dass man da schon hätte entschleunigen müssen, um zu sagen, nee, wenn da so viel Druck drauf ist, dann lassen wir uns noch einfach und gucken mal. Auch das ist nicht als Vorwurf formuliert. Das ist geschehen, das können wir nicht mehr rückgängig machen, aber ich wünsche mir, dass wir in Zukunft da einfach ein bisschen besser drauf achten, dass wir Dinge vorher bedenken und dann nicht anfangen, Umplanung zu machen. Und das mit der Grundschule war auch nicht in Ihre Richtung, ehrlich gesagt gar nicht, von wem die ganzen Umplanungen ausgingen. Ich weiß nur, dass sie mehrfach umgeplant wurde und sieht ja auch ganz anders aus jetzt in der aktuellen Form, als es früher der Fall war. Auch bei der Kita am Hasenmädchen, um die nochmal zu nennen, ist ja auch umgeplant worden. Das sind alles Sachen, wo Geld nochmal ausgegeben wird. Danke.
Herr Scheiner.
Das zuletzt Gesagte mit den Umplanungen erinnert mich an ein Großprojekt wenige Kilometer von hier entfernt. Das war fertig, sollte eröffnet werden und dann kam ein damaliger Bürgermeister auf die Idee, es müssen zwei Rollsteige für A380 montiert werden und die gesamte Planung brach in sich zusammen. Aber das nur so am Rande. Ja, ich bin ja gerne immer bereit, noch mal so ein bisschen. Also, Herr von Essen hat nicht ganz Unrecht in Bezug darauf, dass wir das in Zukunft besser ergründen müssen. Deswegen möchte ich jetzt hier zum Protokoll, auch unter dem Eindruck der Sitzung mit dem Planer im letzten Umweltausschuss, mehr sage ich dazu nicht, möchte ich ganz gerne zum Protokoll aufgenommen haben seitens unserer Fraktion, dass wir im Zusammenhang mit diesem Planobjekt, Erweiterung der Kita Zwergenland, gerne auch Aussagen von der Stadt, muss nicht unbedingt auf Heller und Pfennig sein, Aussagen haben möchten, was denn die grundhafte bzw. die Ertüchtigung der beiden Villen dann noch kostet oder ob das in dieser Gesamtbaumaßnahme drin ist. Das kann gerne zum Protokoll dazugefügt werden. Danke.
Herr Weidler.
Ja, Herr Scheiner hat mir das gerade mit dem Protokoll schon vorweggenommen. Eine Anmerkung seitens von mir wäre dann noch zu geben, also ich kann mich tatsächlich auch an die Diskussion hier noch erinnern, wo wir dann darüber diskutiert haben, dass diese Eichen schädlich, gesundheitsschädlich sind und so weiter und so fort. Ich will hier nochmal an die Historie erinnern, wie das quasi zustande kam. Also ich habe mich tatsächlich permanent vehement gegen die Fällung dieser Eiche ausgesprochen, weil sie ist ja nicht nur 80 Jahre alt, sie ist ja glaube ich schon 150 Jahre alt oder so. Also die steht da länger, als wir hier eigentlich sitzen, beziehungsweise leben. Und angefangen hatte das ganze Thema mit Frau Frisch, die gesagt hatte, naja, sie macht halt Dreck. Ja, das ist für mich aber kein Fällungsgrund, dass eine Eiche Dreck macht. Die hat schon immer Dreck gemacht, da muss es halt jemand wegmachen. Und als nächstes Argument kam dann tatsächlich, na, sie ist ja gesundheitsschädlich. Und da habe ich dann tatsächlich gesagt, na, wie haben es denn die Kinder 80 Jahre lang eigentlich geschafft, dort zu überleben? Also so war die Historie und das wollte ich jetzt tatsächlich dann nochmal loswerden. Also für mich immer noch erhaltenswert, die Eiche.
Okay, ich denke, es ist alles gesagt. Wir kommen zur Abstimmung. Ich verlese Beschlussvorlage, Fraktionsvorlage 137/2025. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt. Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, einen Erweiterungsbau der Kita Zwergenland zu realisieren, ohne dass die alte Eiche dafür gefällt werden muss. Dabei soll möglichst genau herausgearbeitet werden, welche finanziellen, baulichen und zeitlichen, in Klammern, hinsichtlich der voraussichtlichen Fertigstellung Folgen die jeweilige Variante der Rettung haben würde. Die Ergebnisse werden der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt, damit diese entscheiden kann, ob und zu welchem Preis, in Anführungszeichen, der Erhalt der Eiche doch noch gelingen kann. Bis zu dieser Entscheidung wird die Eiche nicht gefällt. Ich erspare mir die Begründung, komme zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Eine Stimme dagegen, zwei Stimmen dagegen. Enthaltung demnach glaub, ja, eine Enthaltung. Zwei dagegen, eine Enthaltung, der Rest dafür. Sie müssen zählen. Wie bitte? Ach so. Oh ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Herr Sommerfeld, kannst du noch mal, bist du dafür? Ja, dafür. Sorry. Wunderbar, jetzt haben wir's. Dann übergebe ich wieder an den Vorsitzenden der SVV.
Vielen Dank. Ich darf den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Wir sind bei dem Tagesordnungspunkt 6.2, Information zur Tätigkeit der Beauftragten für Gleichstellung und für Belange von Menschen mit Behinderung. Frau Schulz ist auch zugeschaltet und wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Choreo aber, dass Frau Schulz auf Fragen antwortet, wenn welche sind, weil die I-Vorlage als solche wird Herr Handrick vorstellen. Herr Handrick.
Ja. Schönen guten Abend auch von mir. Besten Dank an unsere Gleichstellungsbeauftragte und für Belange von Menschen mit Behinderung, Frau Schulz, fürs Ausharren. Frau Schulz ist online zugeschaltet aus gesundheitlichen Gründen. Ich mache mich jetzt hier mit der Vorstellung dieser Informationsvorlage. Etwas kurz möchte ich mich halten. Sie alle haben die Informationsvorlage ja vor sich liegen. Es gab einen Beschluss aus dem Frühherbst des vergangenen Jahres. Daraufhin fand ein erstes Treffen mit der Gleichstellungsbeauftragten und dem Bürgermeister hier statt. Aufgrund oder aus Grundlage dieses Treffens oder als Folge dieses Treffens entstand dann ein Fragenkatalog, den Frau Schulz an die Verwaltung gerichtet hat. Der ging durch alle Abteilungen, hat ein bisschen Zeit gebraucht, diesen vollständig zu beantworten. Die beantworteten Fragen liegen Frau Schulz mittlerweile seit 4 Wochen vielleicht circa vor. Und wir sind jetzt dabei, die entsprechenden Festlegungen aufgrund dieses Fragenkataloges festzustellen, genau, oder zu treffen. Und entscheidend war ja damals bei diesem Ausgangsbeschluss, also mit der S31 vom 24.09.2024, dass Frau Schulz im zweiten Zyklus der SVV in diesem Jahr einen Tätigkeitsbericht abgibt, insoweit, ob man feststellen kann, inwieweit diese beiden Funktionen, wir haben ja einmal die Gleichstellung, also Mann und Frau, Geschlechtergleichheit und für die Menschen für Belange mit Behinderung, ob das geleistet werden kann, dass man jetzt mal so eine kleine Runde bekommt, ein Feedback in dieser Richtung, inwieweit das gewährleistet ist. Was den Fragenkatalog angeht, ist es relativ homogen, was beide Aufgabengebiete angeht. Und insoweit, wenn Sie Fragen an Frau Schulz haben oder generell, ja, danke.
Vielen Dank, Frau Schulz. Hören Sie aktuell noch nicht?
Und jetzt?
Ja. Jetzt, ja, danke.
War das falsche Mikrofon ausgewählt? Entschuldigung. Genau, erstmal vielen Dank, dass es so spontan auch online ging. Wie gesagt, ich wäre heute eigentlich gerne vor Ort gewesen, aber mich hat schon wieder der Husten erwischt. Deswegen vielen Dank, dass es so schnell möglich war. Und ich wollte konkret auf die Fragestellung eingehen, ob es bewältigbar ist. Laut aktuellem Stand würde ich sagen, sind beide Sachen gleichzeitig zu bewältigen. Besonders viele Anfragen oder so aus der Bevölkerung haben mich jetzt noch nicht erreicht. Netzwerkarbeit funktioniert ganz gut. Austausche mit der Verwaltung bisher auch. Was natürlich noch nicht absehbar ist, noch kennen ja diese Funktion nicht so viele, dass die Stadt das hat. Vielleicht ändert sich das perspektivisch irgendwann mal, wenn sich das rumgesprochen hat, dass es dann Ansprechpartner für diese Aspekte gibt. Kann ich mir vorstellen, aber wie gesagt, jetzt aktuell ist es noch nicht so. Ansonsten genau bin ich gerne für Fragen da, wenn irgendjemand mehr Details wissen möchte.
Ja, vielen Dank für die Wortmeldung und natürlich für Ihre Tätigkeit an der Stelle. Gibt es Fragen? Oh, Frau Hein. Das habe ich nicht gesehen, sorry.
Ja, guten Abend von meiner Seite. Also eine explizite Frage nicht, aber ich habe ja jetzt auch nochmal die Begründung gelesen und wir haben ja im letzten Satz, wurde ja aufgenommen, dass über die weitere Vorgehensweise im Ausschuss für Bildung, Sozial, Sport und Kultur am 12.05. detailliert berichtet werden soll und da ja der nächste Zyklus vorliegt und ich schaue jetzt mal mein Gegenüber an, wir beide in irgendeiner Weise die Tagesordnung ja auch gestalten müssen. War es meine Frage, haben Sie einen Wunsch, was auf die Tagesordnung des Bildungsausschusses, also des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport kommen soll?
Ja, also es ist ein bisschen sehr spontan. Also natürlich würde ich da gerne auch nochmal ausführlicher auf einzelne Punkte aus dem Fragenkatalog eingehen, die in diesen Abschnitt reinfallen. Und ja, ansonsten würde ich vielleicht die eine oder andere Idee diskutieren wollen. Die kann ich jetzt aber gerade noch nicht so aus dem Stegreif formulieren. Da könnten wir uns vielleicht nochmal austauschen vorher.
Ja, na klar, können wir. War nur jetzt für mich spontan, weil hier drin stand und das ist ein Ausschuss, der ja demnächst vorzubereiten ist, dass wir das nicht vergessen. Wir schauen uns jetzt alle in die Augen und sagen, wir denken dran.
Genau, für den Anfang geht es vielleicht einfach bloß um Austausch zu Ideen, was man da als Maßnahmen so daraus ableiten kann aus dem Fragenkatalog.
Ja, Sie melden sich dann einfach bei mir oder bei dem Ausschussvorsitzenden.
Okay. Vielen Dank. Herr Karwinkel hat sich gemeldet.
Dann auch nochmal guten Abend an alle. Wird denn dieser Fragenkatalog mit den Antworten an das Protokoll der Sitzung hier rangehängt, damit man da nochmal drüber schauen kann gegebenenfalls? Ist ja ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Danke auch nochmal für die Wahrnehmung dieser durchaus wichtigen Aufgabe. Und ja.
Ich weiß nicht, wie die Verwaltung das jetzt sieht, ob wir den so insgesamt hinten ranhängen können, den Fragenkatalog. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen.
Dann machen wir das. Der Bürgermeister nickt. Dann. Vielen Dank. Frau Kirschan.
Ja, vielleicht ein Gedanke, weil Sie es angesprochen haben, Frau Schulz. Vielleicht sollten wir uns in dem Ausschuss dann Gedanken machen, wie wir Sie besser noch promoten können. Weil das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Wir haben sehr lange gebraucht, bis sich jemand gefunden hat. Also auch nochmal danke. Und vielleicht sollten wir da einfach uns mal austauschen, wie bringen wir das besser an Mann und Frau in der Stadt.
Vielen Dank. Weitere Hinweise, Fragen? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Frau Schulz. Vielen Dank für die E-Vorlage und wir schreiten in der Tagesordnung voran, gleich wenn ich den richtigen Knopf gefunden habe. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 6.3, Aufwandsentschädigungssatzung für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Wildau und Frau Hein führt kurz ein und dann Herr Weidler.
Und dann will Herr Weidler sprechen, ja. Okay, gut. Also die Aufwandsentschädigungssatzung ist jetzt durch die Ausschüsse, also den Ausschuss für Finanzen gegangen, im Hauptausschuss beraten worden. Und in beiden Ausschüssen konnten wir gemeinsam, also Verwaltung und Stadtverordnete, nochmal feststellen, dass wir es durchaus begründet ansehen, dass wir hier die Aufwandsentschädigung neu regeln. Wir haben ja für einige Positionen oder Funktion in der Feuerwehr hier etwas mehr vorgesehen an Aufwandsentschädigung. Zum Beispiel für die Betreuer der Jugend- und Kidsfeuerwehr soll die Entschädigung von 35 auf 55 Euro erhöht werden. Und für den Kinder- und Kidswart soll die Entschädigung von 55 auf 65 Euro erhöht werden. Wir haben die einsatzbezogene Entschädigung hier um 1 Euro zwischen 6 und 22 Uhr und um 1.50 Uhr für Nacht-, Sonn- und Feiertagseinsätze erhöht. Und es gibt eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für die Kameraden, die die Atemschutzausbildung machen und dort dann am Ende auch für diese besondere Aufgabe sportlich fit gehalten werden sollen. Ich denke, es sind alles berechtigte Aufwandsentschädigungen und am Freitag bei der Feuerwehr, bei der Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins, alle Anwesenden, die dabei waren, konnten ja dort nochmal sehr gut nachvollziehen, gerade wie hoch der Einsatz der Kameraden ist, der sich hier mit den jungen Menschen beschäftigt und wie viele Veranstaltungen sie machen, um die jungen Leute für die Feuerwehr zu begeistern. Ja, das wär's.
Vielen Dank. Herr Weidler, dann Herr Gröning.
Zwei Sachen. Also sollte es explizit hier Fragen geben, stehen hier jetzt mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr natürlich auch für eine Antwort mit Sicherheit bereit. Da hinten sitzt schon einer. Zum anderen möchte ich sagen, dass ich an dieser Abstimmung nicht teilnehmen werde, da ich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wedau bin.
Vielen Dank. Herr Gröning.
Man kann Ehrenamt immer nur begrüßen und auch steuern. Ich habe bloß eine Frage. Wie wirkt sich das in die Gesamtsumme aus auf den Haushalt? Also in etwa, man kann ja nicht sagen, wie viele Einsätze das sind, aber aus der Erfahrung raus, mich würde nur interessieren, wie viel die Gesamtsumme ist, die zusätzlich aufgebracht werden muss im Haushalt. Ungefähr.
Steht ja etwas in der in den finanziellen Auswirkungen in der Beschlussvorlage drin. Die Mehraufwandung gegenüber der alten Satzung sind 5.500 Euro, die jetzt auch angemeldet wurden für den Haushalt 2025. Und im Prinzip gibt es insgesamt dort in der Haushaltssatzung einen Betrag für 2052 von 60.000 Euro, der zur Verfügung gestellt wird.
Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Ah ja, ich würde es trotzdem mal kurz verlesen. Wir stimmen ab über die Vorlage S126-2025, die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die als Anlage beigefügte Aufwandsentschädigungssatzung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wildau. Die Aufwandsentschädigungssatzung ist spätestens in 5 Jahren zu überprüfen. Wir müssten mal schauen, es sind 3 abwesend? Ah ja, 3 abwesend, einer hat sich befangen gemeldet. Genau, sodass wir jetzt maximal 15 Stimmen erreichen können. Den habe ich hoffentlich schon mitgezählt, oder? Mit dem Bürgermeister? Hast du Herrn Sommerfeld mitgezählt? Danke. Also, ich bleibe bei meiner Theorie, dass wir noch 15 Stimmen haben im Raum. Und frage, wer dieser Beschlussvorlage seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Und das ist dann mit besagten 15 Stimmen einstimmig. Vielen Dank. Wir schreiten zügig voran und haben jetzt im Folgenden die 4 Beschlussvorlagen zum Thema Zuschuss zur Mittagsversorgung. Ich gehe davon aus, dass wir es handhaben wie in den Fachausschüssen. Frau Hein wird kurz zu allen 4 Beschlussvorlagen eine Einführung geben und dann stimmen wir natürlich separat über die einzelnen Beschlussvorlagen ab.
Ja, vielen Dank, Herr Wulpius. Also auch diese 4 Beschlussvorlagen waren Gegenstand von 2 Ausschusssitzungen, also Haushalt, Finanzen, Liegenschaften und Bildung, Soziale, Sport und Kultur. Und am Ende auch im Hauptausschuss sind diese behandelt worden. Und wir bedanken uns schon jetzt im Vorfeld bei den Ausschussmitgliedern, die uns in der Vergangenheit hier nochmal das positive Votum für die Beschlüsse erteilt haben. Es geht ja um 2 Beschlussvorlagen, die das Jahr 2024 betreffen, wo die Ausgaben ja tatsächlich entsprechend dem Planansatz bereits gelaufen sind, also wir Zuschüsse ausgezahlt haben. Hier haben wir uns nachträglich jetzt die Genehmigung oder sind wir dabei, uns die Genehmigung von Ihnen als Stadtverordneten hier nochmal geben zu lassen. Wir hatten ja hier auch nochmal aufgearbeitet, woran es gelegen hat, dass wir hier nicht rechtzeitig die Beschlussvorlagen eingereicht hatten. Die anderen beiden Beschlussvorlagen sollen jetzt die Jahre 25 bis 29 oder 28 abdecken. Und zwar genau diese Zeitspanne, die wir auch ausgeschrieben haben für die Versorgungsleistungen in unseren Schulen. Das heißt, dass wir hier nach wie vor einen Zuschuss für die Eltern von 50 Cent pro Portion gewähren wollen, damit die Essenpreise für die Eltern in einem ja, vertretbaren Maße gestaltet werden können. Wobei wir wissen, dass gerade in der Oberschule die Preise sehr hoch oder der Preis fürs Mittagessen derzeit sehr hoch ist. Wir aber aufgrund des Ausschreibungsergebnisses ja hier zu keinem anderen Preis tatsächlich die Leistung vergeben konnten. Also wir bitten hier auch um Ihre Genehmigung und um die Beschlussfassung für die Jahre 25 bis 28.
Vielen Dank. Gibt es Fragen so grundsätzlich zu den folgenden Beschlussvorlagen? Dann könnten wir nämlich jetzt im Galopp durchgehen. Ich beginne mit der Vorlage S116-2025. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Stadt Wildau genehmigt für das Jahr 2024 erfolgte Zahlung des Zuschusses von 50 Cent pro Portion Mittagessen für die SchülerInnen der Grundschule Wildau. Wer diesen Beschluss so fassen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Das ist einstimmig, immer noch mit drei. Mit zwei. Hinter die Wurst. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass drei fehlen. Genau. Nur war diesmal niemand befangen. Vielen Dank. Wir sind bei der Beschlussvorlage S117-2024. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt. 2025, sorry, die Stadtverordnetenversammlung beschließt. Die Stadt Wildau gewährt vom 01.01.25 bis 29.02.2028 für das Mittagessen der SchülerInnen der Grundschule Wildau einen Zuschuss in Höhe von 50 Cent pro Portion. Wer diesem Vorschlag so folgen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Kartenzeichen oder Handzeichen in dem Fall. Auch hier einstimmig, vielen Dank. 16, genau. Ich darf aufrufen, die Vorlage S118-2025. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Stadt Wildau genehmigt, die für das Jahr 2024 erfolgte Zahlung des Zuschusses in Höhe von 50 Cent pro Portion Mittagessen für die SchülerInnen der Ludwig-Witthöft-Oberschule. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Jetzt sind wir 18 einstimmig Stimmendingens, Sie wissen schon. Und wir sind bei der Vorlage S119-2025. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die Stadt Wildau gewährt vom 01.01.25 bis 29.02.28, was eben der 28. Nachfolge, na, für das Mittagessen der Schülerinnen der Ludwig-Witthöft-Oberschule einen Zuschuss von 50 Cent pro Portion. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Und auch hier Einstimmigkeit. Vielen Dank.
Frage.
Herr Karwinkel.
Ja, nochmal zu dem Abstimmungsergebnis der Aufwandsentschädigung für die Angehörigen der Feuerwehr. Was war denn nochmal die Gesamtzahl der, der Stimmberechtigten gewesen?
15.
15?
Drei abwesend, eine befangen von 19 sind 15.
Es waren vier abwesend, fällt mir gerade ein. Weil Herr von Essen war nicht da, Herr Scheiner war nicht da, Herr De Vos war nicht da und Herr Weidler war hinten und hat nichts mit abgestimmt. Ach so.
Okay, also. Wir haben nochmal verglichen, war alles gut. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 6, 8. Und da sind wir beim Bebauungsplan Schwermaschinenbaugelände. Beschluss zur 13. Änderung, Erweiterung Kita Zwergenland, Abwägungs- und Satzungsbeschluss. Und Herr Kolb hat sicherlich nochmal einleitende Worte.
Genau, Herr Wolpius, danke. Ja, es geht nochmal um die Kita Zwergenland, hier jetzt um den planungsrechtlichen Rahmen für die Erweiterung. Das Projekt muss ja eingebettet sein, weil es auch Standort des geltenden Bebauungsplans des großen SMB
Bebauungsplanes ist, der allerdings eine Erweiterung für die Kita Zwergenland so nicht zulässt und daher den Planungsrahmen erweitern muss, um das hier planungsrechtlich auch zu ermöglichen. Das ist der Ansatz gewesen, dieses Planänderungsverfahrens, was eben auch schon seinen Aufschlag vor circa Jahresfrist hatte und vorangebracht wurde. Wir haben es in den vorausgegangenen Fachausschüssen dahingehend diskutiert und auch die positiven Empfehlungen erfahren, auch im Umweltausschuss und im Hauptausschuss. Die Vorgehensweise ist ja hier der letzte Schritt in einem solchen Änderungsverfahren, nämlich das Befinden muss bescheiden über die Abwägungen der Trägerbeteiligung und der Beteiligung der Öffentlichkeit und dann auch den Satzungsbeschluss. Ein B-Plan ist eine Satzung. Und das ist hier zusammengefasst. Abwägungen sind in dem Maße gar nicht zu erfolgen, weil ja eine Planänderung sich aus den Beiträgen der Beteiligungsschritte nicht ergeben haben. Und insofern wurde da eben auch das weiter empfohlen. Die Möglichkeit der Herangehensweise für den Abstimmungsvorgang ist der, klären, ob man im Block abstimmt über diesen Abwägungskatalog, dann über den Abwägungskatalog in der Gesamtheit abzustimmen und dann über die Beschlussvorlage, also den Beschluss zur Änderung, gesamt nochmals abzustimmen. Ganz kurz so viel zu dieser Beschlussvorlage.
Vielen Dank, Herr Kolb. Gibt es Fragen, Anmerkungen zu dieser Beschlussvorlage? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich so fortfahren, wie von Herrn Kolb ausgeführt. Wir würden zuerst einen Beschluss fassen darüber, ob wir über den Abwägungskatalog hernach im Block abstimmen können, weil wir sonst einzeln durchgehen müssten. Wer dem so seine Stimme geben möchte, bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Das sind dann 8. Dafür gibt es ich habe bei Herrn Paul keine Stimme gesehen. Jetzt? Doch? Also, vielen Dank, dann sind wir wohl doch einstimmig. Okay, vielen Dank. Also können wir im Block über den Abwägungskatalog abstimmen. Das tun wir jetzt. Wer dem Abwägungskatalog so zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Kartenzeichen. Das sind 18 dafür. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Bei einer Enthaltung dem Abwägungskatalog so zugestimmt. Und wir beschließen dann jetzt oder befinden jetzt zur eigentlichen Beschlussvorlage S129-2025. Möchten Sie, dass ich das dezidiert nochmal vorlese oder nein? Danke dafür. So viel Zeit hat auch niemand im besten Fall. Genau, also alle haben eher den Text entsprechend auch vorliegen und zur Kenntnis genommen. Wer also dieser Beschlussvorlage S129-2025 seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Kartenzeichen. Auch hier zähle ich 8. Gibt es Gegenstimmen? Bei einer Enthaltung ist diese Beschlussvorlage angenommen. Vielen Dank. Wir sind beim Tagesordnungspunkt, jetzt muss ich kurz blättern, Ö69, Haushaltssatzung der Stadt Wildorf für das Haushaltsjahr 2025 mit Haushaltsplan, und ich darf Herrn Anders sicherlich nochmal ermutigen.
Ja, selbstverständlich. Natürlich eine sehr, sehr wichtige Beschlussvorlage, die Basis für fast alles ist, was wir im 25 vorhaben gemeinsam. Die Haushaltssatzung wurde im Finanzausschuss und im Hauptausschuss ja schon behandelt. Jeweils gab es dort einstimmige Empfehlung, was mich natürlich sehr gefreut hat. Grundsätzlich ist es so, dass wir im Ergebnishaushalt ein Defizit von 800.000 Euro zu verzeichnen haben. Und das Haushaltsvolumen insgesamt liegt bei 37 Millionen Euro. Das ist schon ordentlich, wie ich immer gesagt habe, für eine Kleinstadt wie Wildau 730 Millionen Euro auszugeben. Das muss man erstmal jeden Tag, jede Woche dann noch gemeinsam wuppen. Das ist okay. Und von daher sind die 37 Millionen natürlich unterteilt in einem gewissen Punkt auch in Investitionen. Die Stadt Wildau hat zumindest planmäßig vor, im Jahr 2025 7,8 Millionen Euro auszugeben. Die großen Investitionsrahmen sind klar die Grundschulerweiterung, die überall strahlt, denn möglicherweise noch die Kita-Erweiterung, Kita Zwergenland, die Konzeption und Umsetzung Waldsiedlung und natürlich auch, was mal so ein bisschen untergeht, aber aus unserer Sicht ein sehr, sehr wichtiges Programm ist das Städtebauförderprogramm Lebendige Zentren, wo aktuell die Sanierung des Otto-Franke-Stadions hauptveranschlagt ist. In der Zusammenfassung ist es so, dass zumindest aus uns, so wurde es auch im Finanzausschuss auch bestätigt, alle Schwerpunkte der Investitionstätigkeit enthalten sind. In der Regel sind fast alles Maßnahmen, die wir in den Vorjahren schon begonnen haben, die wir fortführen, bis auf ein paar kleine, die wir neu machen. Dilemma ist, dass wir 6 Millionen Euro Kreditaufnahme im Jahr 2025 geplant haben und natürlich auch kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigung für die beiden, die ich gerade erwähnt habe, Kreditaufnahme in 25 und die kreditfinanzierten Verpflichtungssiegung. Dafür sind jeweils die Genehmigung der Kommunalaufsicht notwendig. Vorteil ist, wir haben kein Haushaltssicherungskonzept. Die 800.000 Euro Defizit können wir aus der Rücklage decken. Und das, was ich immer sage, jede freiwillige Leistung muss bewusst und klar gewollt sein. Wir haben ja etwa einen Anteil so von 5% der freiwilligen Leistung. Das ist schon okay. In der Regel sagt man immer so 3-5% sollte der Haushalt für freiwillige Leistung bereiten. Man muss dazu sagen, wenn die Zeiten irgendwann mal schlechter werden, wir möglicherweise in ein Haushaltssicherungskonzept fallen, gibt es immer zwei klassische Maßnahmen. Die erste ist, die wir vorhin schon mal gehört haben, eine Steuererhöhung, was aber in diesem Jahr keine Steuererhöhung ist. Und darüber hinaus natürlich auch die freiwilligen Leistungen runterfahren. Das ist alles für 25 nicht der Fall, sondern der Plan ist aus meiner Sicht ausgewogen, ist fast auf dem Niveau von 40 und entsprechend würde es jetzt so weitergehen, wenn heute die Stadtverordnetenversammlung den Haushalt beschließen würde, dann würde ich morgen die Genehmigung bei der Kommunalaufsicht beantragen. Wie lange die Kommunalaufsicht braucht, weiß ich nicht. Gehen wir mal 3-4 Wochen mindestens aus. Und wenn dann die Genehmigung vorliegen, dann können wir auch veröffentlichen. Der Gesetzgeber hat ja Gott sei Dank vor 2 Wochen die Kommunalverfassung geändert in den Paragraphen 69 Absatz 6. Dann uns dann auch ermöglicht, nach dem Erhalt der Genehmigung über ein Sonderamtsblatt die Haushaltssatzung zu veröffentlichen. Und dann würden wir auch die vorläufige Haushaltsführung dann beenden und können natürlich auch alles das angehen, was im Haushaltsplan veranschlagt ist. Von daher werbe ich natürlich auch, weil wir heute schon den 8. April haben, natürlich auch für den Beschluss, ist ganz klar, über alles andere kann man dann unterjährig reden, aber wie gesagt, das ist die wichtigste Basis, damit wir hier handeln können. Danke.
Vielen Dank, Herr Anders, und natürlich auch für die Erstellung dieses ja doch Mammutpapiers. Gibt es Fragen, Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Insofern darf ich zur Abstimmung bringen die Vorlage SI 33/2025. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Wildau für das Haushaltsjahr 2025 und die Verwaltung wird beauftragt, den Haushalt 2025 auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2025 auszuführen. Wer dem so folgen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Das ist ein vielen Dank. Dann kann es ja demnächst losgehen.
Großes Dankeschön.
Wir sind beim Tagesordnungspunkt Ö610 und da geht es um unsere neue Hauptsatzung und ich darf zu Frau Hein um einleitende Worte bitten.
Die Hauptsatzung, die wir sehr lange in der AG gemeinsam besprochen haben, findet jetzt irgendwie ihre Abrundung in dem heutigen Beschluss. Wir haben ja noch im Hauptausschuss über einige Dinge gesprochen, die ich auch aufgenommen habe in die Satzung, die heute zur Beschlussfassung steht. Die Hauptsatzung ist auch eins der wichtigsten Dokumente für weitere Satzungen in der Stadt Wildau. Und wir hatten ja in dieser Hauptsatzung gemeinsam in der Arbeitsgruppe verabredet, dass wir uns erstmalig tatsächlich von der Regelung in der Hauptsatzung verabschieden, dass der Hauptausschuss über Vergaben beschließt. Das möchte ich ganz besonders erwähnen, weil das ja doch ein relativ langer Diskurs auch war, um sich gemeinsam auf eine weitere Verständigung, wie kommen wir weiter in die Diskussion zu unseren anstehenden Vergaben beziehungsweise anstehenden Investitionen am Ende. Die werden wir ja dann im nächsten Beschluss nochmal, also die Handhabung, wie wir da gemeinsam arbeiten wollen, Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung, werden wir dann im nächsten Beschluss nochmal genauer beleuchten. Also die Hauptsatzung, wie gesagt, mit den wichtigsten Eckpunkten, wie Sie als Stadt Wildau oder wie wir gemeinsam als Stadt Wildau hier unsere Regeln und unsere Informationen an die Bevölkerung zum Beispiel weitergeben. Hier zusammengefasst, wir haben uns relativ streng an die Mustersatzung gehalten, sind nicht groß davon abgewichen. Wie gesagt, die Kommunalverfassung lässt ja durchaus noch weitere Regelungsspielräume zu. Die haben wir im Moment nicht ausgelotet, sondern haben uns wirklich an die wichtigsten oder bei den wichtigsten Regelungen hier auf die wichtigsten Regelungen verständigt. Danke.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf, Anmerkungen, Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann nehme ich ganz kurz das Mützchen des Stadtforenversammlungsleitenden ab und mal entgegen meinen Enthaltungen in den entsprechenden Fachausschüssen würde ich heute dieser Hauptsatzungsänderung so zustimmen oder der Hauptsatzung der neuen so zustimmen, obwohl ich und das gerne auch nochmal im Protokoll nachlesbar mich immer noch schwer tue mit dem Alter, mit der oberen Altersgrenze für die jungen Menschen, die wir in unserem Kinder- und Jugendbeirat perspektivisch beteiligen wollen. Ich darf zur Abstimmung bringen die Vorlage S106/2025. Die Stadtverordnung beschließt die beiliegende Hauptsatzung der Stadt Wildau. Wer dieser Satzung so zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Kartenzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Es ist es nicht. Entschuldigung. Wir haben nur 18 Stimmen dafür. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung, sorry, habe ich nicht gesehen. Ich gelobe Besserung. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt Ö611, Festlegung der Beteiligung der Stadtverordneten am Vergabeverfahren mit der Vorlagennummer S125. Und weil ich hierzu tatsächlich noch eine kleine Frage habe, würde ich an dieser Stelle die Sitzungsleitung abgeben an Frau Krischan.
Gut, Sitzungsleitung angekommen und Frage an Frau Hein, ob Sie denn auch dazu noch mal einführen mögen.
Die jetzt vorliegende Beschlussfrage hatte ich ja schon darauf hingewiesen, jetzt eben beim Beschluss der Hauptsatzung, ist ja auch ein Kompromiss, den wir gemeinsam erarbeitet haben bei der AG Hauptsatzung, wo wir uns darauf verständigen, Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung, wie wir in der Zukunft besprechen wollen oder die ihnen anstehenden Investitionen in der Kommunikation miteinander umsetzen wollen, sodass sie sich ausreichend, ich verwende mal das Wort, mitgenommen fühlen und auch entscheidungsrelevante Sachen noch so rechtzeitig erfahren, dass sie möglicherweise darauf einwirken können und wie wir als Verwaltung aber auch die Möglichkeit bekommen, dann doch relativ schnell einen Vergabeprozess abschließen zu können. Das war's.
Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Ich habe bereits eine rechts von mir. Herr Wulpius.
Ja, vielen Dank. Und ich fange mal damit an, dass ich um Entschuldigung bitte, weil es jetzt dann doch, obwohl ich Mitglied der entsprechenden Arbeitsgruppe war, die auch ja sich mit dieser Thematik befasst hat, ist mir leider ein jetzt folgender Gedanke erst tatsächlich sehr kurzfristig gekommen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir im letzten Hauptausschuss ja keinerlei Vergaben durchgeführt haben, was ja mindestens verwundert, wenn man weiß, was da demnächst ja an mindestens auch Bautätigkeiten im Bereich Grundschulerweiterung passiert, sodass mir die Frage kam, ob es, und wenn ja, wie viele Vorlagen oder Vergaben aktuell, ich sag mal, in der Pipeline, würde man wahrscheinlich umgangssprachlich sagen, gibt, die letztendlich beide Verfahren nicht durchlaufen, weil sie zu spät kommen, als dass sich der Hauptausschuss noch mit der Vergabe beschäftigt hatte und zu, jetzt kommt's, früh, zu spät, naja, also auch quasi jetzt so weit vorangeschritten sind, dass sie das neue Verfahren ja nicht durchlaufen können, weil sie sind ja schon passiert. Deswegen meine Frage an die Verwaltung, gibt es derartige Vergaben, die letztendlich weder vom Hauptausschuss noch von neuen Regelungen betroffen sind?
Ich gucke mal zu Herrn Kolb. Ja, wunderbar.
Also die Vergabe, die aktuell läuft, das ist, sind die Abbrucharbeiten an der Grundschule. Und das ist, wenn wir diese Beschlussfassung jetzt aktivieren, dann heißt das ja nicht, dass wir jetzt gar nicht mehr darüber informieren können, dürfen, sollen, sondern sobald hier Klarheit besteht, weil das noch in der Prüfung ist, werden wir darüber natürlich informieren. Und der Entschluss steht ja auch schon quasi an nach Ostern. Das ist jetzt die aktuellste und ja auch was die weiteren vorbereitenden Maßnahmen für das Projekt an der Grundschule bedeutet, erst wichtigste, wichtigste Ausschreibung. Als nächstes steht dann an die Ausschreibung für die Rohbauarbeiten, aber die ist noch in der Ausformulierung.
Ich habe Frau Jordan gesehen, insofern erst Frau Jordan, dann Herr Vulpius, dann Herr Gröning.
Genau, also wir haben auch eine Ausschreibung momentan zu laufen. Da haben wir letzte Woche die Angebote geöffnet. Und da sind wir uns, Tatsache hatte ich die Frage für mich auch schon. Wir werden natürlich auch auf jeden Fall informieren. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir damit umgehen. Das grad, wir sind gerade in Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt, weil es da auch sein kann, dass wir da Tatsache was aufheben müssen. Aber ja. Wir werden das noch intern beratend umgehen, aber eine Info kriegen Sie auf jeden Fall. Und habe ich vergessen, das ist Winterdienst Straßenreinigung, aber nur der Teil, nicht der große, nicht die Hauptstraßen, sondern nur bushaltestellenischen Sachen, sage ich mal. Die haben wir jetzt neu ausgeschrieben, weil wir die im vergangenen Jahr nur für ein Jahr ausgeschrieben hatten.
Okay, vielen Dank, Herr Vulpius.
Ja, vielen Dank. Tatsächlich hätte ich jetzt gedacht, dass es unter Umständen einige mehr sind, gerade im Kontext Grundschulerweiterungsbau. Also ich habe jetzt verstanden, es sind zwei Vorlagen, die wir weder im Hauptausschuss vergeben, weil das ist ja jetzt Geschichte und auch nicht mehr nach oder nicht nach dem neuen Verfahren in diesen Farben mit den die Fraktionsvorsitzenden und so weiter. Und alle anderen Sachen sind dann quasi, alle, die jetzt noch folgen, nach den zweien, sind dann schon in dem neuen Verfahren quasi abgebildet. Also dann, also wie gesagt, wenn es mehr gewesen wäre, ich heute versucht, einen Änderungsantrag zu formulieren, dass man für dann jetzt diese zwei, aber das ist dann die Frage, wie die anderen Stadtverordneten sich dazu verhalten, ob man für diese zwei dann nochmal eine Hauptausschussvergabe tatsächlich zur Würde ein letztes Mal als, wie gesagt, aber gut, das lässt.
Nur eine Verständnisfrage. Es ist doch so, so ist es jedenfalls zu mir durchgerungen, dass wir immer, bevor der Auftrag vergeben wird, informiert werden. Also, dass wir immer noch eine gewisse Zeit haben, dass wir zumindest informiert werden. Warum können wir nicht jetzt, wenn jetzt diese Vergaben noch nicht durch sind, warum kann es nicht einfach denn nach der neuen Regel laufen? Warum lassen wir das denn einfach so durchflutschen? Oder habe ich da irgendwas missverstanden?
Du hast was missverstanden, aber Frau Jordan...
Genau. Wir haben ja nicht das volle Verfahren, was wir jetzt durchführen, weil in dem neuen Verfahren sollen wir ja im Vorfeld schon bei der Ausschreibung mit involvieren. Und der Teil fällt natürlich weg.
Nachfrage dazu, Herr Karwinkel.
Und was ist, wenn wir die Änderungen dann reinbringen, rückwirkend für bis? Also, dass man ein paar Gaben, also, dass man... Geht das? Ist das rechtlich in Ordnung? Ich kenne mich damit im Verwaltungsrecht nicht aus. Also, dass man sagt, ich weiß nicht, von wann die Vergaben jetzt sind. Wenn wir das heute beschließen, dass man sagt, okay, rückwirkend bis zum, gelten diese Vergaben als Mitteil? Also, sind die, dass die da drin sind?
Frau Hein, sonst hätte ich da auch eine Idee. Aber
naja, eigentlich haben wir zwei Phasen beschrieben. Vor der Ausschreibung und nach Wertung und Prüfung der Angebote. Und hier ist ja gerade gesagt worden, gerade was das hier betrifft, was Frau Jordan gerade vorgestellt hatte, dass Sie jetzt dabei sind, Sie haben die Submission durchgeführt. Und Sie sind gerade in Rücksprache mit dem RPA. Also dieses Verfahren, dieser zweite Teil, kann ja noch komplett durchlaufen werden. Ne? Und das, denke ich, ist ja auch genauso bei der Vergabe, die jetzt in der Bauverwaltung noch ansteht. Genau.
Sonst hätte ich jetzt tatsächlich, wenn es erlaubt ist, auch vorgeschlagen, ob wir diese beiden Verfahren nehmen und uns schon mal probieren, weil das wäre tatsächlich mir noch der wichtige Punkt, dass wir in der nächsten Fraktionsvorsitzendenrunde noch mal darüber sprechen, wie wir es denn tatsächlich im wirklichen To-Do machen nachher. Weil wir werden ja doch so einige Mails bekommen, könnte ich mir vorstellen, wo wir dann nach der Beschlusslage innerhalb von 10 Tagen, 14 Tagen zu reagieren haben. Und da wäre mir persönlich wichtig, dass wir uns ein Format überlegen, wo es einmal für die Verwaltung sehr gut handelbar ist, aber auch für uns handelbar ist. Denn da kommt ja einiges durch den Flaschenhals. Aber wir wollen das ja probieren und deswegen wäre mein Vorschlag, diese beiden Dinge einfach nochmal, also jetzt so durchlaufen zu lassen, als wäre es vorher. Dazu müsste ich persönlich jetzt keinen Beschluss haben, aber so. Jetzt, ich glaube, Herr Scheiner hatte sich gemeldet.
Das sehe ich ähnlich, Frau Krischan. Ich halte diese beiden schon laufenden Verfahren nicht für unbedingt zwingend. Also wenn es wirklich bloß um die händische Vergabe geht, wer dann da die Stellen mehr oder weniger seinen Split hinhaut, dann ist das ja summenmäßig und ist auch überblickbar. Wenn wir über die Straßen gesprochen hätten, müsste man natürlich wieder neu anfangen. Und Abrissarbeiten, ich meine, machen wir uns nichts vor. Wollen wir jetzt über die Abrissarbeiten noch? Wir müssen ja nun irgendwann mal auch zu Potte kommen. Ja, mir hat mal jemand erzählt, wenn erstmal alles abgerissen ist, geht's nie wieder zurück. Okay. Zu dem, was Sie eben gesagt haben, Frau Krischan, ja, das ist richtig. Ich hatte ja auch schon, glaube ich, im Hauptausschuss ausgeführt. Das wird sehr anspruchsvoll, vor allen Dingen für die Fraktionsvorsitzende und für die Fraktionsvorsitzenden, weil wir ja ein angemessenes Zeitfenster haben, aber wir müssen das ja auch innerhalb der Fraktion transportieren, müssen es wieder sammeln und müssen entscheiden, ist für uns wichtig. Ja, geht um die Handläufe aus VA-Stahl, die Herr Kolb einbauen will mit den Planern. Wollen wir nicht, das war jetzt salopp. Ja. Und das muss organisiert werden. Und jetzt kommt wieder, jetzt glänzen wir wieder. Dafür haben wir uns extra eine Fraktionsgeschäftsführerin eingestellt, damit das nicht unbedingt bei den Fraktionsvorsitzenden und bei den Mitgliedern hängen bleibt. Und die hat sich darum zu kümmern. Und wenn da was schief läuft, naja, vielleicht nochmal ein kleiner Ratschlag an andere. Man kann das ja durchaus die Arbeit verteilen. Also ich würde das nicht auch noch machen können.
Fast so gut wie wir. Gut. Weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt? Dann. Na, schade.
Darf ich mal fragen, also die Bushaltestellen, wie viele Bushaltestellen haben wir im Stadtgebiet? Ja, ich weiß, aber ich sage mal, das schneit ungefähr im Jahr 2-3 Mal. Ich frage mich, warum kann der Bauhof da nicht Split hinstreuen? Warum müssen wir das ausschreiben?
Das ist ein anderes Thema.
Oh, da wird gestöhnt.
Ich glaube, das würde zu weit führen, wenn wir das hier diskutieren. Der Bauhof übernimmt ja auch Leistungen im Rahmen des Winterdienstes. Wir haben ja eine Menge eigene Flächen, an die wir als Stadt auch machen müssen. Und die Bushaltestellen, und ist ein sehr umfangreich, kann man jetzt nicht mit zwei Sätzen beantworten.
Bushaltestellen scheint ja kurz vor Damewiesen. So, gut, weitere Wortmeldungen? Nicht, dann würde ich doch dazu neigen, über diese Vorlage abzustimmen und ich hoffe, Sie sind alle bei mir, dass Sie mir das Vorlesen dieses seitenlangen Textes ersparen, weil wir jetzt schon so oft darüber philosophiert haben, welches Wort an richtiger Stelle und so ist. Ich hoffe, keinen Widerspruch, sehe keinen über den Tisch bringen. Dann komme ich zur Abstimmung der Beschlussvorlage S107-2025. Ich fasse es mal allgemein zur Festlegung zur Beteiligung der Stadtverordneten am Vergabeverfahren. Ich bitte mal um Handzeichen, wer ist dafür? Ich sehe Einstimmigkeit. Wunderbar, vielen Dank. Ich übergebe wieder.
Vielen Dank. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 6.12, Verwendung der Mittel der Lutra GmbH mit der Vorlagennummer S125-2025. Und ich glaube, Frau Jordan brennt darauf, einführende Worte zu sprechen.
Aber gerne. Um jetzt noch mal einen Satz zu dem anderen sagen, es sind also nicht nur die Bushaltestellen, es sind noch mehr händische Sachen, ja, Treppenanlagen, Parkplätze und so weiter. So, aber nun zum Thema Damewiesen. Frau Krischan hat es schon erwähnt, es ist ein Thema, was uns seit vielen, vielen Jahren beschäftigt, immer wieder neu. Ich verweise da mal auf eine Vorlage, die ich gemacht habe für den Umweltausschuss, die IF 109 aus 25.
Da ist mal zusammengefasst der Gesamtwerdegang zu den Damewiesen, also genau treu dem Motto, was bisher geschah. Wir haben dann vor 2-3 Jahren an einer Stelle im Folge einer Damewiesenkonferenz einen Gewässerbeirat gegründet. Dieser besteht also aus Eigentümern, Behörden, die Stadt ist involviert, der Naturschutzbund ist involviert. Wir haben also gemeinsam in einem sehr langen Prozess und einen sehr schwierigen Prozess eine Maßnahmeliste zusammengestellt und die liegt auch in Form einer I-Vorlage vor und in einer Beschlussvorlage haben wir diese Maßnahmen dann nochmal priorisiert. Und jetzt der Schritt sozusagen der Finanzierung. Wir haben als Verwaltung immer gesagt, für uns steht an erster Stelle, dass wir zunächst die Mittel der LUTRA noch dafür verwenden wollen. Und daher rührt jetzt diese Beschlussvorlage. Es sollen also die restlichen Zahlungen, die dort mal ermittelt wurden, in Höhe von 61.820,60 € genutzt werden. Es soll die damit die Ausgleichszahlungen der LUTRA erledigt sein und die Stadt wird oder die Verwaltung wird also regelmäßig über die Verwendung der Mittel informieren. Der Gewässerbeirat wird die ganze Sache begleiten und natürlich auch die Naturschutzbehörde oder die untere Naturschutzbehörde, die in diesem Verfahren insofern involviert ist, dass sie alle diese Projekte genehmigt und auch kontrolliert und begleitet. Wir sind jetzt dabei, die erste Maßnahme oder das erste Projekt, was darüber schon erstellt wurde, umzusetzen. Vorbereitende Maßnahmen sind schon erfolgt und wir wollen gerne weitermachen und dazu benötigen wir die Mittel. Achso, vielleicht noch ein Hinweis. Am 8. Mai findet eine Informationsveranstaltung für die Eigentümer statt. Dem Umweltausschuss habe ich den Termin schon geschickt. Da sind natürlich alle Interessierten herzlich eingeladen. Ich würde es auch noch mal an die Abgeordneten schicken. Dort werden also auch die beteiligten Behörden dabei sein, um gegebenenfalls alle offenen Fragen noch zu beantworten.
Vielen Dank. Gibt es Fragen? Herr Scheiner.
Nur damit wir es aufzeichnen und im Protokoll haben, nochmal von mir die Nachfrage. Diese 61.820,20 € wurden bewertet im Jahr 2016 durch Herrn Bacher. Wir wissen alle, das sind 9 Jahre. Aber das waren damals die Kosten und man hätte im Zweifelsfalle mit den 61.820,60 € in den Jahren, die jetzt verstrichen sind, vielleicht mehr machen können. Aber das ist ja nur am Rande. Ich gehe recht in der Annahme, der Betrag wird, wenn wir das jetzt beschließen, ja, in einer Rate vom Hafen an die Stadt Wildau überwiesen.
Nach Rechnungslegung.
Nach Rechnungslegung von
uns. Nach Genehmigung der UNB.
Das heißt also, er hat den Aufschub weiter. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt die Beprobung da, dieses Sediments, habe dann da eine Rechnung über 5.000 €, dann schicken wir dem Hafen die Rechnung von 5.000 €, nachdem die UMB das begutachtet hat, ob das auch 5.000 € sind oder ob das eine Maßnahme ist und er weist dann 5.000 € an. Und die rechtliche Grundlage dafür, eigentlich hat er ja in dem Moment, als er damals gebaut hat, zugesagt, dass er den Ausgleich schafft. So, und wenn wir jetzt hier schreiben, mit der Zahlung der Summe und den damit realisierten Maßnahmen ist die Eingriffsregelung des Bebauungsmaßnahmenprogramms des Hafenausbaus im Sinne der Eingriffsausgleichsbilanzierung sowohl real als auch monetär erfüllt, bin ich eigentlich der Auffassung, Ja, ich meine, das ist der Hafen Wildau, Königshausen-Wildau. Ja, also das brummt doch dort. Also der ehemalige Geschäftsführer hat gesagt, das ist wunderbar. Also das brummt doch dort. Die werden doch wohl die 61.820,60 € uns überweisen können. Wir weisen nach unter Begutachtung der UNB. Und meinetwegen kann auch noch der BDAC da sich dazu. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum quasi jetzt nochmal wieder eine Bremse da eingebaut wird und der sich immer rückvergewissern kann. Er hat doch von uns dann das Testat, dass seine Ausgleichsmaßnahmen damit bezahlt sind und die Sache ist gegessen. Hat er doch in dem Moment.
Möchte da jemand antworten? Kann da jemand antworten? Herr Gröning kann antworten. Na dann los.
Ich will darauf nicht antworten, aber das Geld steht ja, also wie ich vor Jordan verstanden habe, steht das Geld zur Verfügung. Die Lutra weiß auch Bescheid. Wir müssen bloß Gas geben. Es gibt eine Prioritätenliste und an der Prioritätenliste muss man sich halt abarbeiten. Und da gibt es, so wie ich das jetzt verstanden habe, in einigen Gesprächen 4, 5 Punkte, die umgesetzt werden. Zum Beispiel so eine Unterführung am Schwarzen Weg, damit das Wasser da fließt, etc. pp. Das muss halt ausgeschrieben werden. Und wenn die Stadt halt schnell ist, gibt es auch schnell Geld und die Lutra bezahlt. Also ich finde das nicht schlecht halt. Aber wir haben ja seit 2016, Sie haben es ja gerade selber jetzt, es sind 8 Jahre, warum wir 8 Jahre gebraucht haben, um die Prioritätenliste abzuarbeiten, das erschließt sich mir denn allerdings nicht halt. Ja, die gibt es aber schon ein paar Jahre.
Frau Scheiner.
Keine Zielgespräche, die Herren. Verzögere hin oder her, ich muss mal mein Recht geben, das bedeutet ja, dass die Stadt in Vorkasse geht. Das kann ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders sein. Also wenn das so festgelegt ist, dass diese Summe dafür zur Verfügung gestellt werden soll, dann verstehe ich nicht, warum das Geld nicht bei uns liegen kann und wir das dann abarbeiten.
Und nach
also in Vorkasse gehen wir ja in dem Falle nicht, weil das machen wir ja über den Wasser- und Bodenverband und so fort. Wenn dort der Wasser- und Bodenverband, das stellen wir das ja der Lutra in Rechnung. Also.
Herr Scheiner.
Also noch einmal, wahrscheinlich gibt es da eine Absprache. Dann müssen wir darüber offen reden, Frau Jordan. Ist ja kein Problem. Aber normalerweise ist es so, der Hafen hat damals mit Millionen Mitteln diese Kaianlage, die da verwaist steht. Ja, wenn man über die Brücke fährt, sieht man, was da alles steht. So, um das abzuschließen, diese Maßnahmen abzuschließen, ist der Hafen als Bauherr damals verpflichtet worden, dass er Ausgleichsmaßnahmen zu leisten hat. Dafür gibt es eine Summe von Herrn Dr. Bacher seit 2016. Seit 2016 ist die damals bewertet worden. Das ist noch offen. So, und jetzt fangen wir wieder an. Wo ist das Problem, dass er nicht die 61.820,60 € uns überweist? Er kriegt doch den Nachweis von uns und von der UNB.
Moment, Frau Jordan. Dann Herr Gröning.
Aber das liegt ja nicht an der Lutra, dass das Geld nicht abgerufen wurde. Muss ich jetzt mal einfach so sagen.
Entschuldigung, dann gab es also schon zu anderen Zeiten, das ist ja das, was ich schon, das verwundert mich auch nicht. Ich meine, bei der Nummer Hafen und Ausgleichsmaßnahmen und Damewiesen, dann hat man also im Endeffekt eigentlich ein Agreement getroffen nach der Devise, ich gebe euch immer dann Geld, wenn ihr das bei mir abfordert. So, also fordern wir jetzt alles ab und damit kriegt er sein Testat da drauf. Du hast den Hafen richtig ausgebaut, deine Leistungen sind erfüllt. Und dann ist das Geld hier auf der Kasse bei einem anders. Da ist viel besser untergebracht, kriegen wir vielleicht sogar noch Zinsen.
Frau Jordan nochmal, dann Herr Kronig.
Ich weiß jetzt nicht, was für ein Agreement Herr Scheiner meint, aber bisher, sag ich mal, gibt es ja gar keine Grundlage, dass bezahlt wird, weil der PEP ist nicht beschlossen worden, liegt auch nicht an der Lutra. Und insofern haben wir uns ja jetzt erstmal dazu geeinigt, was gemacht werden soll. Also wie gesagt, kann ich jetzt nicht so.
Herr Gröning.
Ich kann man ja einen Kompromiss finden und ich habe ja das Gefühl, dass Herr Scheiner Angst hat, dass das Geld bei der Lutra nicht da ist, dass man die Lutra bittet oder dass man da so ein Notar-Anderkonto einschaltet, dann wurde dahin übergewiesen. Herr Scheiner hat das Geld in Sichtweise noch nicht direkt auf dem Konto und dann gibt es halt immer Abrufe vom Notar-Anderkonto. Vielleicht kann man das ja einrichten und dann ist die Sache erledigt.
Herr Gröning, ein super Kompromissvorschlag, ist ja normalerweise bei bestimmten anderen größeren Bautätigkeiten auch durchaus Usus und üblich.
Herr De Vos.
Ja, guten Abend. Ich habe dazu noch eine Frage. Diese 61.000 Euro aus 2016, werden die dann auf Inflation bereinigt oder bleiben die da denn liegen? Weil sonst können wir ja, das Geld da einfach noch weitere 50 Jahre liegen und dann können wir damit nicht mal ein Gehalt mehr bezahlen für jemanden für einen Monat. Da ist keine Verzinsung vereinbart. Ich meine, 2016, gut, da waren die Zinsen auch bei quasi null. Aber in der Zwischenzeit hat es doch ein bisschen Inflation gegeben.
Nee, tatsächlich nicht. Aber wenn ich Frau Jordan richtig verstanden habe, wäre es ja möglich gewesen, das Geld damals auch quasi entsprechend abzufordern und in Ausgleichsmaßnahmen zu stecken. Die hat es damals so dezidiert beschlossen nicht gegeben. Die gibt es erst jetzt. Deswegen zahlen die erst jetzt und erst, wenn diese umgesetzt werden. So habe ich Frau Jordan verstanden.
Das bedeutet dann konkret, dass wir jetzt 20% oder 25% weniger Maßnahmen finanzieren können, als es ursprünglich mal geplant und angedacht war.
Genau, weil wir im Zweifel ein bisschen länger gebraucht haben, um uns darüber zu verständigen, was wir mit dem Geld machen wollen.
Ein bisschen länger. Habe ich notiert. Dankeschön.
Okay, gibt es weitere Fragen? Was machen wir jetzt mit diesem? Möchte das jemand formulieren? Ist das überhaupt praktikabel, Herr Anders?
Also was jetzt so ein Notar-Konto kostet, weiß ich nicht, aber man muss das so ein Notar, das kostet Geld. Ich gehe davon aus, dass wir hier mindestens über 500 Euro reden, weiß ich. Also dann schlage ich vor, dass wir hier im Vertrauen, weiß ich nicht, dass die Beschlussvorlage so beschlossen wird. Wir würden mit Herrn Fiedler nochmal reden, ob er sich vorstellen könnte, die Summe in einer, weil der ist ja so umgänglich, so habe ich ihn zumindest kennengelernt, weiß nicht, Frau Jordan sagt, aber wir können ja mit Herrn Fiedler mal reden, ob er sonst in einer Summe überweist. So, und dann stellen wir die Rechnung, dann ist gut, aber ich bitte hier wirklich von einem Notar-Unterkonto, abzusehen haben wir mehr Verwaltungsaufwand und wieder Kosten, als uns lieb ist. Also das kann eigentlich nicht die Lösung sein, nicht bei der Maßnahme.
Herr Kerber, Herr Scheiner.
Also ich denke auch, dass Notar-Anderkonto zu viel des Guten wäre, wenn man jetzt kein Vertrauen hätte, vielleicht eine Vertragserfüllungsbürgschaft oder sowas, aber ich denke auch, dass man zur Lutra vielleicht Vertrauen haben kann. Ja, okay.
Herr Scheiner, Herr Gröning. Herr Scheiner?
Also aus meinem Vertrauen ist immer so eine Sache, wenn ich den Ökoteich und die Schiffanlagen sehe, bei jemand anderem gleich um die Ecke. Herr Gröning kennt das ja, wo das gebaut worden ist. Und ne? Also da habe ich kein Vertrauen. Und wenn ich dann noch weiß, was der früher gemacht hat, bis 1988, dann habe ich erst recht kein Vertrauen. Also insofern ist es so, dass ich einzig und allein, ich folge gerne dem, was Herr Anders gesagt hat, wenn er mir sagt, es gibt ein gutes Verhältnis mit Herrn Fiedler und ja, man kann Herrn Fiedler ja nochmal darauf ansprechen. Er kann ja auch nicht in seinem Interesse sein, was soll das? Außer, dass er das Geld jetzt eben irgendwo besorgen muss, oder er hat's.
Vielen Dank, Herr Gröning.
Aber nochmal, wir brauchen doch einfach nur ein paar Maßnahmen umsetzen, die in dieser nicht beschlossenen Liste da rumgaren. Und da sind ja auch ein paar Sachen dabei, die sind wesentlich. Ich glaube, das sind drei Vorhaben, die müssen einfach gemacht werden. Und wenn wir die jetzt machen, dann muss er bluten halt und dann ist die Sache erledigt. Also ich glaube nicht, dass der Hafen momentan, da gebe ich Ihnen recht, war vielleicht mal eine schlechte Zeit, aber mittlerweile ist diese schlechte Zeit vorbei. Und wenn man nach KW hört, ist der Hafen mittlerweile, na, ich sage mal zumindest gewinnorientiert unterwegs.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Redebedarf? Frau Jordan, dann möchte ich noch mal eine kleine Nachfrage stellen. Warum ist Punkt zweitens wichtig in diesem Beschlusstext? Also ist das nicht selbsterklärend, dass wenn die all das Geld, was damals festgelegt wurde, bezahlen, dann ist es doch vorbei. Also warum müssen wir beschließen, dass es dann vorbei ist?
Na, dann nicht, dass noch irgendwelche Nachforderungen kommen, weil wir ja keinen Abschluss haben, noch keinen Punkt gesetzt haben unter der Maßnahme oder unter den Maßnahmen. Klar, das ist das selbsterklärend, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm, dass das nochmal konkret drin steht. Die möchte natürlich dann auch nochmal bestätigt haben.
Dass sie dann raus sind.
Naja, klar, dass dann nicht nochmal irgendwo aus irgendeiner Ecke neue Forderungen aufgemacht werden. Darum geht es eigentlich nur. Genau. Natürlich, Herr Fiedler ist ja auf uns auch zugekommen und hat gesagt, er will gerne loswerden. Also
das war ja der Grund, warum wir uns damals auf den Weg gemacht haben und dann später eine Konferenz und ein Weckerserbeirat, ist klar. Okay, wenn es keinen weiteren Redebedarf gibt, dann bringe ich zur Abstimmung die Vorlage S125/2025. Wir haben jetzt mehrmals aus verschiedenen Seiten gehört, was da drin steht. Ich lese es also nicht nochmal vor. Wer also dieser Vorlage zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Wir sind auf jeden Fall eine Stadtverordnete aktuell weniger. Ich habe 14. Dann frage ich nach Gegenstimmen, Enthaltungen. 3 Enthaltungen macht 17. Ach nee, und ich habe wieder nicht auf den Monitor geguckt. War ein Ja. Entschuldigung, ein Ja mehr bitte. 15:0. Vielen Dank. Da muss man sich auch was dran gewöhnen. So. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt 6.13. Da geht es um die Zusammenarbeit der TH Wildau zur Evaluierung von Verwaltungsstrukturen. Das ist eine Fraktionsvorlage mit der Nummer 127/2025. Und ich nehme an, dass Herr von Essen etwas sagen möchte.
Ja, ich kann es ja nochmal einführen. Also, wir hatten das ja durch die Ausschüsse schon geschickt, deswegen werde ich mich kurz halten. Es geht darum, dass wir einfach gucken, ob wir die Verwaltung in irgendeiner Art und Weise dabei unterstützen können, moderner und digitaler zu werden. Und das in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule. Wir hatten Frau Dr. Tippi heute vorhin gehört, die auch gesagt hat, dass sie jetzt so einen Masterstudiengang anbietet in der Richtung. Und ich sehe hier die Möglichkeit einer Zusammenarbeit und bitte hier heute Abend um die Unterstützung. Und vielen Dank.
Danke sehr. Gibt es Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Insofern stelle ich zur Abstimmung die Vorlage F125/2025. Wer der zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Zeichen. Ich habe 16, Herr Andrik. 16. Gegenstimmen. Eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? Eine. Dann haben wir uns vertan. Den habe ich diesmal tatsächlich mitgezählt, den Herrn Sommerfeld. Dann bitte ich nochmal die Stimmen dafür. Jetzt habe ich 17. 17 dafür, dann gab es eine Gegenstimme, das ist so geblieben, und Enthaltungen eine. Dann haben wir es. Dann sind wir wieder bei 19. Vielen Dank. Sorry für das Verzählen. Ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt Ö614, Wiedereinbeziehung Wildaus in die Mietpreisbremse des Landes Brandenburgs. Ebenfalls eine Fraktionsvorlage mit der Nummer 128/2025. Und Herr von Essen.
Ja, vielen Dank nochmal. Also bis zum Jahr 2019 lag Wildau unter der Kappungsgrenzenflung des Landes Brandenburg, so in der Mietpreisbremse. Und wir würden da gerne wieder drunter, um den Anstieg der Mieten in Wildau zukünftig wieder zu begrenzen. Und deshalb hier der Prüfauftrag an die Stadt, sich mit dem Land ins Benehmen zu setzen, um zu schauen, welche Voraussetzungen wir dafür erfüllen müssen. Und wie das Ganze weitergeht, ich habe gehört, die soll verlängert werden bis 29. Ich glaube, beschlossen ist es noch nicht. Aber wir freuen uns hier auf eine Prüfung und ich bitte um Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Gibt es Redebedarf? Fragen? Das ist nicht der Fall. Insofern darf ich aufrufen den Beschluss zur Vorlage F128-2025. Wer dieser Vorlage seine Stimme geben möchte, den bitte ich jetzt ums Kartenzeichen. Das ist nicht einstimmig. Wir sind bei 18 dafür. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Bei einer Enthaltung. Angenommen, vielen Dank. Und ich darf aufrufen den Tagesordnungspunkt Ö6, genau. Ausbau eines kombinierten Geh- und Radwegs an der Ecke Freiheitsstraße Birkenallee bis zur Straße Wildbahn. Die Fraktionsvorlage mit der Nummer 130-2025. Und ich nehme an, Herr Scheiner, Herr Weidler sagt was dazu. Danke.
Ja, ich versuche es tatsächlich sehr kurz zu halten. Jeder hat ja die Beschlussvorlage gelesen. Sie ist auch durch die Ausschüsse quasi gegangen und wurde empfohlen. Es geht hier tatsächlich um einen kombinierten Geh- und Radweg an der Birkenallee, Ecke Freiheitsstraße, an der Bushaltestelle, wo aktuell halt nur ein Trampelpfad ist. Das soll bitte so hergestellt werden, dass dort quasi ein sicheres Überqueren der Straße beziehungsweise des Geh- und Radweges möglich ist. Und soweit ich mich daran erinnern kann, hatte der Herr Anders auch zugesagt, dass die Mittel bereits eingestellt sind, beziehungsweise... Nein? Ach, er ist gegangen. Naja, dann kann ich ja hier sagen, dass er noch... Genau, war ja das nicht bestätigt. Nein, genau. Also von wegen, wir sind in allen Ausschüssen damit durchgekommen und von daher bitte ich auch hier um Empfehlung. Danke.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Herr Gröning.
Ich begrüße grundsätzlich einen Ausbau für verschiedenste Sachen. Aber ich sage mal, wenn wir jetzt anfangen, jeden kleinen Abschnitt mit irgendwelchen Beschlussvorlagen zu sehen, dann können wir ja auch Beschlussvorlagen einbringen, dass 50 Meter Straße gemacht werden, 50 Meter Bürgersteige. Ich finde, das sollte mal langsam einfach mal hier so ein Bauprogramm aufgesetzt werden oder keine Ahnung, wie man sowas nennt, damit hier einfach mal ein bisschen was vorangeht. Aber wenn wir jetzt nur noch Beschlussvorlagen machen, halt im nächsten Zyklus mindestens 5 Beschlussvorlagen ein, wo wir Bürgersteige reparieren oder Straßen. Und dann werden wir sehen, wenn die alle durchkommen. Mal sehen, wenn Herr Anders dann die Hände hebt und sagt, Kasse ist leer.
Herr Debus.
Genau, also ich kann Herrn Krönings Gedankengang irgendwie nachvollziehen, aber ich sehe das doch anders, weil es hier um eine Investition geht, was Neues, was gestaltet wird. Bei den anderen Projekten geht es an vielen Stellen einfach um Instandhaltung. Das sehe ich anders und deswegen finde ich das recht gut, dass wir uns das überlegt haben, dass das durch die Ausschüsse gegangen ist und halte ich das für richtig, das heute auf den Weg zu bringen. Danke.
Vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Insofern darf ich zur Abstimmung kommen. Wer der Vorlage F130-2025 seine Stimme geben möchte, der möge das bitte jetzt tun. Ich darf Einstimmigkeit feststellen. Vielen Dank. Genau. Okay, wir sind beim Tagesordnungspunkt Ö16. Antrag zur Entwicklung eines Wohnmobilplatzes an der Villa am See, die Vorlage F132-2025. Ich schaue mal, Herr Scheiner.
Oh, ich darf das, obwohl ich nicht, im Nachgang bedauere ich das, aber obwohl ich nicht im Stadtentwicklungsausschuss dabei sein durfte und konnte, aber ich habe mir erzählen lassen, dass das zumindest disordnet ist. Ja, wir haben dann im Laufe der Beschlussempfehlung im Umweltausschuss und auch im Hauptausschuss ja zugesagt, dass wir das aufgrund des Eindrucks der Diskussion im Stadtentwicklungsausschuss nochmal ändern und würden das quasi jetzt eine Nummer tiefer anlegen und daraus einen Prüfauftrag machen. Der Hintergrund als solches ist ja, denke ich mal, ausführlich beschrieben. Und wir denken schon, dass das in Bezug auf die Attraktivitätssteigerung im touristischen Bereich durchaus eine Möglichkeit wäre, etwas für die Stadt zu tun. bitten um Zustimmung und um ordnungsgemäße Prüfung durch die Verwaltung und den Bürgermeister, falls es angenommen wird.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf zur Beschlussvorlage? Herr Wilde.
Vielleicht nicht zur Beschlussvorlage, aber Darstellung dieser geänderten Vorlagen. Ich hatte schon mehrfach angemerkt, dass ich darum bitte, dass geänderte Vorlagen auch als solche hier gekennzeichnet werden. Erstens auf den ersten Blick in Eilriss gekennzeichnet werden, hier wurde was geändert, konkret welche Vorlage. Und auch erkennbar ist, was ich gerade, egal ob auf dem Bildschirm oder auf dem Papier oder hier auf dem Monitor vor mir habe, welche Fassung das ist. Antrag in der Fassung vom, weiß nicht, heute, gestern, vorgestern, sonst echt durcheinander mit dem, was uns hier vorliegt. Aber das ist wahrscheinlich systembedingt im Eilriss, aber ich bitte dringend darum, dass das hier prüft wird. Dass ich auf den ersten Blick sehe, hier ist was geändert und auch konkret sehe, welche Fassung ich gerade vor mir habe.
Herr Bürgermeister.
Ja, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ich frage mal rüber zurück. Haben Sie da einen Sachstand dazu, warum es so ist, wie es jetzt ist? Oder nehmen wir es auf und ist es machbar?
Wir nehmen das auf und werden dann so eine, also wo dann komplett, wo der Sinn sich dann ändert, das muss zumindest gekennzeichnet sein. Wenn dann. Eben, das wesentliche Änderungen im Inhalt müssen wir, denke ich mal, kennzeichnen, dass, damit das sichtbar ist. Orthografische Dinge, wo man mal noch am N noch mit dran macht, damit es ein M ist, wäre nicht das Problem. Also so verstehe ich das. Dann werden wir es so machen.
Vielen Dank. Und prinzipiell ist es ja möglich, weil wir hatten heute Beschlussvorlagen drauf. Die waren ja durchaus mehrfarbig. Also es gibt offensichtlich diese Möglichkeit. Herr Kröning.
Grundsätzlich finde ich Stellplätze für Wohnmobile für touristische Zwecke, gerade an der Dahme, sehr sinnvoll. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie der Stand, ich weiß nicht, ob das heute noch im nicht öffentlichen Teil kommt, da fragen können oder ob der Bürgermeister jetzt auch darüber berichten kann. Es gibt ja wohl irgendwelche Gespräche zwischen der Villa am See und der Vivo und der Bürgermeister moderiert. Da haben wir ja auch schon eine Weile nichts gehört. Und ich glaube, dass die Attraktivität, also ich meine, der Prüfauftrag ist nur ein Prüfauftrag, aber die Attraktivität an der Villa mittlerweile ja nicht mehr ist, dass man das vielleicht nicht unbedingt touristisch fördern sollte. Da würde ich das lieber schon fast ans Anglerheim stellen, weil die Villa am See wird sicherlich in diesem Jahr, wenn die Vegetationsphase anfängt und die sich da nicht einigen auf irgendwelche Dinge, nicht mehr in dem Zustand sein, in dem wir damit Werbung machen wollen. Und jetzt sollten wir erstmal das Thema Villa am See mal beenden, um dann halt von mir aus über Wohnmobilstellplätze zu reden.
Der Herr Bürgermeister.
Zu der Anfrage Villa am See gibt es im nicht öffentlichen Teil auch eine Aussage.
Genau. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. Insofern darf ich zur Abstimmung bringen die Vorlage F132-2025. Wer den Entwurfauftrag an die Stadtverwaltung geben möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Kartenzeichen. Auch. Gibt es Gegenstimmen? 4 dagegen. Gibt es Enthaltungen? 4 Enthaltungen. Dann sind wir wieder bei. Nee, sind wir nicht. Bei 18. Ach, Enthaltung. Deine Enthaltung mehr. Enthaltung nochmal bitte. Die Enthaltung. Die Enthaltung. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, dann stimmt's. Ja, vielen Dank. Damit ist die Vorlage so angenommen. Und ich darf aufrufen den letzten Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil heute. Das ist Tagesordnungspunkt 6.17. Ordnungsgemäße Herrichtung der beidseitigen Nord-Süd-Wegeanbindung und fehlender Fahrbahnmarkierungen in der Kreuzungsanlage Westkorso-Birkenallee. Eine Fraktionsvorlage Nummer F153-125-25. Herr Weidler.
Ja, vielen lieben Dank. Auch hier versuche ich es tatsächlich kurz zu halten, weil wir es ja tatsächlich mehr als ausgiebig diskutiert haben. Es geht tatsächlich um die Beseitigung der Mängel Westkorso, Ecke Birkenallee. Da geht es um die Fußgängerquerung. Also die Anwohner, die dort wohnen, kennen das Problem, dass man hier nicht einfach über den Westkorso laufen kann, ohne dass man entweder übers Grün läuft oder die Straße tatsächlich benutzen muss. Ich habe das erst am Samstag tatsächlich live und gesehen, wie ein etwas älterer Herr mit seinem Rollator tatsächlich den Westkorso queren wollte und tatsächlich keine Möglichkeit hatte und erschreckenderweise denn doch die Straße von der Kreuzung Birkenallee Ecke Westkorso genutzt hat. Und wollen wir diesen Missstand tatsächlich ausbessern und dort nochmal uns die Pläne des Westkorsos beziehungsweise an der Birkenallee Ecke nochmal zu Gemüte führen und dort bessere Querungen für Fußgänger tatsächlich einbauen lassen. Wir haben hier auch wieder Mittel bereitgestellt. Der Herr Anders hatte tatsächlich auch gesagt, dass man da dran ist und ich glaube auch, dass der Herr Kolb gesagt hatte, dass man da bereits in Gesprächen zur Auswahl mit dabei ist. So. Also von daher auch hier bitte ich dann tatsächlich über Zustimmung, es sei denn Anwohner der Birkenallee wie der Herr Paul hätten da noch was zu sagen, aber ich glaube, wir sind uns da alle einig. Danke.
Vielen Dank. Gibt es Redebedarf? Ansonsten meine obligatorische Entschuldigung, Gesundheit, meine obligatorische Frage an Herrn Kolper an der Stelle. Ich habe verstanden, wir sind bereits dabei, diese Maßnahmen wie weit sind wir denn? Also von dem, was da drin steht?
Also wir sind dabei. Es ist eine nicht nur bezogen auf diese Anpassung jetzt der Markierungsarbeiten und der Querungs. Es geht ja die gesamte Nachpflanzung der entsprechenden Baumthematik und eben auch die kleineren Mängelbeseitigungen, die im Zuge jetzt der Inbetriebnahme, die ja vor Weihnachten gefunden hat, noch nicht den Abschluss der gesamten Maßnahme bedeutet haben, sondern jetzt eben in der auch frostfreien Phase jetzt umgesetzt werden. Den Abschluss kann ich jetzt noch nicht beziffern. Wir gehen davon aus, dass im April die Sache ist.
Vielen Dank, Herr Scheiner.
Also Herr Anders hätte ich schon beinahe gesagt, Herr Wolpios. Im Hauptausschuss hatte ich ja gesagt, wir müssen nicht darüber, aber ich frage Sie offen und ehrlich, am 19. Dezember, also erstmal an der Reihe, 2017 bis 2023, Baubeginn, Fördermittelbescheid, Straße hier beschlossen, so mit den entsprechenden Fehlern, dass der ein oder andere auch nicht geguckt hat. Aufweitung dieser Straße, eigentlich absurd, aber gebaut. Eröffnung 19. Dezember, Bändchen durchgeschnitten, Linie gegangen. Herr Paul, mehrere haben den Bürgermeister darauf angesprochen. Kommentar, damals aus dem Rathaus, ja, nacharbeiten. Okay, das war der 19. Dezember. In der Zwischenzeit hat es, ich hatte das auch schon im Hauptausschuss gesagt, da schon einen mehr oder weniger mittelschweren Unfall gegeben an der Straßenlage. Das wäre vielleicht nicht passiert, wenn die Fahrbahnmarkierung, die meiner Meinung nach auch zur Inbetriebnahme eigentlich zwingend notwendig sind. Aber die Straßenverkehrsbehörde wird sicherlich gesagt haben, wartet mal ab, bis kein Frost mehr und kein Raureif mehr auf der Straße ist und dann macht ihr das. So, aber was allerdings viel misslicher ist, ist wirklich die Situation der Mütter mit Kinderwagen und der älteren Menschen. Und da denke ich schon, wenn man 3 Monate lang wartet, und ich habe ja jetzt eben wieder vernommen, wir müssen erstmal die Pflanzarbeiten, wie auch immer. Ich will das gar nicht sagen, das ist garantiert in der Mache. Aber meiner Meinung nach ist jetzt mit Hilfe eines Antrages das nochmal ein bisschen unterstützt und vielleicht geht es ja dann 14 Tage schneller.
Vielen Dank. Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Wir haben auf jeden Fall jetzt nur noch 18 stimmberechtigte Mitglieder in der Versammlung im Raum. Wer der Beschlussvorlage F135/2025 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums entsprechende Kartenzeichen. Nochmal neu. 3, 4, 5, 6. Zähle 15. Ja, gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen, 2. Mist. Ja, aber müssten wir nicht 18 sein? Ah, Frau Krishan und ach. Ich habe nicht gesehen, dass Herr Professor Dr. Ungwari. Ja, dass Sie einfach ausgeschlichen. So geht das nicht. Dann stimmt's wieder. Vielen Dank für diesen Hinweis. Das ist mir tatsächlich entfleucht. Ich danke fürs zahlreiche Erscheinen und darf um, also beende den öffentlichen Teil der Stadtverordnetenversammlung und darf um Herstellung der Nichtöffentlichkeit bitten. Und wünsche natürlich einen schönen Nachhauseweg.